Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und dein Name, beziehungsweise der Name des mir gegenüber sitzenden Menschen ist?
Oliver Hahn. Hallo.
Hallo Olli. Wir lesen weiterhin, Elantris wollte ich gerade sagen, die Stadt der Blinden lesen wir weiterhin, aus dem Jahre 1995 und haben uns dazu jeweils unterschiedliche Versionen aus dem Rowohlt Taschenbuchverlag geholt, die allerdings gleich sind, also exakt gleich, was die Seitenanzahl und so weiter angeht. Deswegen holt euch gerne die Version aus diesem Verlag, wenn ihr das mitlesen wollt. In meinem Fall ist das eine einmalige Sonderausgabe aus dem Jahr 2006, aber für 3 € irgendwie bei Rebuy oder so gekauft. Und wir lesen das Ding allerdings nicht im portugiesischen Original, sondern wir lesen eine deutsche Übersetzung von Reygüde Mertin und werden in dieser Episode die Seiten 100 bis 162 durchgehen. Soll ich gleich anfangen mit der Handlung? Fange ich gleich an mit der Handlung, genau. Beziehungsweise nicht mit der Handlung, sondern mit dem Recap. Die Handlung wird ja dann von Olli präsentiert. Das heißt, ich werde euch jetzt so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich die letzten Male passiert, damit wir alle gemeinsam auf einem Stand sind. Es geht um einen Mann zunächst. Ein Mann, der sein Sehvermögen verliert. Mitten am Tag, im Auto, wartend an einer Ampel. Statt Dunkelheit nimmt er nur ein grelles, alles überstrahlendes Weiß wahr. Verängstigt und völlig orientierungslos lässt er sich von einem scheinbar hilfsbereiten Fremden nach Hause bringen. Dort angekommen, nutzt dieser jedoch die Lage aus und stiehlt das Auto des frisch Erblindeten. Der Mann, dessen bürgerlichen Namen wir, wie bei allen Figuren der Erzählung, nie erfahren, sucht anschließend einen Augenarzt auf. Doch der Arzt kann keinerlei Ursache für die plötzliche Blindheit erkennen. Die Augen wirken völlig gesund, was die Krankheit nur noch rätselhafter macht. Während der Arzt über den Fall grübelt und Kollegen konsultiert, beginnt sich die Blindheit wie eine Epidemie in der Stadt auszubreiten. Der Autodieb erblindet, kurz nach seinem Diebstahl, ebenso wie einige Figuren, die gemeinsam mit dem ersten Erblindeten im Wartezimmer des Arztes saßen. Eine junge Frau mit dunkler Sonnenbrille, die wegen einer Augenentzündung in Behandlung war, und ein schielender Junge, bis zu diesem Zeitpunkt. Mit jedem neuen Fall wächst die Verunsicherung. Die Betroffenen verlieren nicht nur die körperliche Kontrolle, sondern geraten zunehmend in Isolation und Angst. Niemand weiß, ob die Blindheit ansteckend ist, wie sie übertragen wird oder ob es Hoffnung auf Heilung gibt. Der Arzt bemüht sich weiter, die Krankheit zu verstehen, wird jedoch selbst immer stärker von Furcht ergriffen, bis auch er erblindet. Die Epidemie überschreitet nun endgültig die Schwelle vom bizarren Einzelfall zur umfassenden gesellschaftlichen Bedrohung, auf die der Staat reagieren muss. Die Erblindeten werden von der Polizei abgeholt und in ein altes, verlassenes, heruntergekommenes und dreckiges Sanatorium gebracht. Unter ihnen der Arzt selbst, jedoch auch seine Frau, die sich aber lediglich als blind ausgegeben hat, um ihren Mann nicht allein zu lassen. Nach und nach treffen auch die anderen Figuren, die uns zuvor eingeführt wurden, im Sanatorium ein. Der erste Blinde, der Autodieb, die Frau mit Brille, der schielende Junge sowie weitere, und jeden Tag kommen neue Menschen hinzu. Gemeinsam versucht die Gruppe, in der Nervenheilanstalt zurechtzukommen, wobei die sehende Frau des Arztes sich als äußerst nützlich erweist, ohne ihren Mitstreitern jedoch zu offenbaren, dass sie ihr bedauernswürdiges Schicksal der Erblindung nicht teilt. Bis auf ihren Mann, der erfährt davon, vielleicht als kleiner Einwurf noch in diesen Text noch dazu. Neben den Erblindeten befindet sich noch eine andere, abgeschirmte Gruppe im Sanatorium, die aus infizierten, aber noch sehenden Menschen besteht. Sollten sie ihre Sehkraft verlieren, müssen sie sich der Gruppe der Erblindeten anschließen. So jedenfalls lautet eine der Regeln, die den Insassen der Anstalt tagtäglich über einen Lautsprecher mitgeteilt werden. Die vielleicht wichtigste Regel: Sollten sie das Sanatorium verlassen wollen, werden sie augenblicklich umgebracht. Nach einem sexuellen Übergriff des Autodiebes auf die Frau mit Brille setzt diese sich zur Wehr und verletzt den Übeltäter, der daraufhin eine klaffende Wunde davonträgt. Alle Versuche, die Wunde zu desinfizieren, scheitern. Verzweifelt schleppt sich der Verwundete zum Ausgang auf der Suche nach medizinischer Versorgung, doch das Letzte, was er hört, ist der Kugelhagel, der seinem Leben ein Ende bereitet.
Wir haben gelesen, Seite 100 bis 162, Kapitelangaben haben wir ja nicht, deswegen haben wir uns das in halbwegs grobe, sinnstiftender Abschnitte eingeteilt. Also, um was ging es? Der verstorbene Autodieb soll nun im Hof begraben werden. Dafür erfragen die anderen eine Hacke, da der Boden enorm hart ist. Dabei erfahren wir, dass sich der Sergeant ebenfalls angesteckt hatte und sich daraufhin pflichtgetreu das Leben genommen hat. Die Rationen werden nach wie vor sehr unregelmäßig abgestellt und sind für die beinahe 50 Blinden viel zu wenig. Bei einer der Essenslieferungen durch Soldaten kommt es zu einem Zwischenfall. Diese bringen das Essen in den Mittelteil des Gebäudes, der beide Flügel voneinander trennt. Die Soldaten erschrecken sich vor den Blinden, die dort in den dunklen Ecken hocken und auf die Kisten warten. Ohne Umschweife werden sie durch die Soldaten erschossen. Die Lebensmittelkisten werden ab sofort vor dem Eingangstor zum Mittelteil abgestellt. Außerdem erblindet einer der Soldaten, der an der Schießerei beteiligt war. 9 Tote sind nun zu beerdigen. Darunter der Taxifahrer, die beiden Polizisten und der junge Mann, der mit der Frau mit Sonnenbrille geschlafen hatte. Einige andere der Toten gehören dem 2. Schlafsaal an. Mit dem haben sich die Mitglieder des 1. Schlafsaals abgesprochen, dass jeder die eigenen Verstorbenen umgehend begräbt. Allerdings geht dem nur Saal 1 nach. Die Leute aus Saal 2 lassen sich bis zum nächsten Tag Zeit. Wir bemerken eine zunehmende Spaltung nicht nur unter den Menschen, sondern zwischen den Sälen, und die Frage nach einer grundsätzlichen Organisation wird immer wichtiger. Durch den Arzt und dessen Suche nach einer Toilette bekommen wir ein Bild von der zunehmenden Verunreinigung der Klinik und gerade der sanitären Anlagen. Während die einen auf das Essen warten, diskutieren die anderen über Möglichkeiten, die Lebensmittel gleichmäßig zu verteilen, finden aber angesichts des allgemeinen Misstrauens untereinander keine Lösung. Der Kampf ums Essen nimmt daher weitere Ausmaße an. Eine Gruppe Blinder hat sich von den anderen abgesetzt und sich mit einigen Kisten Verpflegung irgendwo zurückgezogen. Bevor entschieden werden kann, was mit diesen Abtrünnigen geschieht, werden weitere Blinde mit Bussen zur Klinik gebracht. Es sind etwa 200 weitere Internierte, die wie eine Horde Schafe zusammengepfercht von den Soldaten in das Gebäude gelotst werden. Da der Mittetrakt, der die rechte und die linke Seite verbindet, dafür nicht ausgelegt ist, zerquetscht sich die Masse selbst im Versuch, zu den Infizierten, aber noch Sehenden zu gelangen. Diese können sich noch so lange dagegen wehren, bis die Masse an Leuten die Toten im Hinterhof bemerkt und voller Panik die noch Sehenden letztendlich überrennt und diese schließlich auch erblinden. Nachdem die nun insgesamt 240 Internierten einigermaßen zur Ruhe gekommen sind, passt nun auch das Militär die Nahrungsmittelmengen an. Es gibt noch keine verlässliche Möglichkeit der Gleichverteilung, aber zumindest bekommen erstmal alle etwas zu essen. Einer der neu hinzugekommenen ist der alte Mann mit der Augenklappe. Den haben wir bereits im Wartezimmer des Augenarztes gesehen. Dieser hat ein Radio dabei, was für eine kurze Zerstreuung dient, und außerdem erzählt er einer kleinen Gruppe um den Arzt und dessen Frau, wie es inzwischen draußen in der Welt vorgeht. Um sich abzulenken, schalten sie im Anschluss erneut das Radio ein und die Nachrichten verkünden, es soll eine Regierung der Einheit und nationalen Erlösung gebildet werden. Und damit gehen wir jetzt rein in alles, was uns aufgefallen ist. Themen, Motive, Beobachtungen. Let's go.
Genau. Wir können ja vielleicht mit so ein paar generellen Beobachtungen erstmal anfangen oder vielleicht auch erstmal unserem Gefühl, was wir beim Lesen hatten. Mhm. Denn ich fand das gar nicht mal so wahnsinnig einfach. Ich werde später noch einen größeren Punkt bringen, wo ich der Meinung bin, dass das hier auch durchaus forciert wird. Aber ich habe das Gefühl, dass so eine zunehmende Unübersichtlichkeit hier der Fall ist. Also sowohl was Figuren angeht, teilweise ist nicht so richtig klar, wer jetzt gerade spricht, wessen Perspektive wir jetzt eigentlich bekommen. Zum Teil sind die Figuren ja, oder ist der Erzähler ja relativ nah an den Figuren sozusagen. Zum Teil ist er aber auch wieder ein bisschen weiter weg so, ne? Es gibt sehr, sehr viele kleinteilige Detailbeschreibungen, hatte ich das Gefühl. Also so Elemente zum Beispiel, wenn das Essen geholt wird, dann wird sehr detailliert beschrieben, in welche Richtung die Soldaten dann den jeweiligen Leuten sagen, wo sie hingehen sollen. Das haben wir ja am Anfang dann mit dem Werkzeug, mit der Hacke dann auch, ne? Es werden auch immer gleiche Konflikte und Vorgänge hier zunehmend behandelt. Also sollen wir jetzt erst essen oder sollen wir die Leute begraben? Das taucht immer und immer wieder auf, ne? Die Beschreibung von Paranoia beziehungsweise von einem, sagen wir mal, zunehmenden Misstrauen gegenüber, also von den Blinden gegenüber den noch Sehenden, genauso wie andersrum, aber auch unter den Blinden untereinander zum Teil, ne? Gerade weil man ja nicht sehen kann, was der andere macht und so sozusagen. Und auch das Beschreiben des Essenholens ist ja auch so etwas, was dann immer wieder vorkommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir es durchaus häufiger hier mit so sehr abstrakten, fast schon philosophischen Momenten zu tun haben, die man als Zuschauer auch erstmal so einordnen muss in diese ganze Geschichte. So.
Ja, ich habe, dem kann ich nur zustimmen, ich habe jetzt gerade ich habe mich häufiger dabei erwischt, dass ich immer mal wieder zurückgeblättert habe, weil ich tatsächlich nicht unterscheiden konnte, ist das jetzt die Erzählerstimme, die mir etwas in so einem, weiß nicht, ich nenne es mal so, nicht flapsigen Ton, aber schon so weg von dieser, man hat ja dieser Norm-Erzählerstimme, wenn man jetzt einen Roman liest, dann erzählt ja irgendwer diese Geschichte, dieser autoriale Erzähler, so, und der hat ja so einen Stil, ja, und manchmal hatte ich den Eindruck, dieser Stil, der bricht sich hier so ein bisschen, das ist nicht mehr dieses reine beschreibende Erzählen, sondern da ist schon ein bisschen Meinung drinne und das hat schon so ein bisschen, ja, diesen ironischen Unterton, was das so bedeuten könnte, und das wirkt, als würde ein Protagonist dort aus der Geschichte irgendetwas erzählen oder mit sich selber sprechen, so als Mensch, so. Und dadurch, dass man ja auch nicht diese Unterteilung hat zwischen Anführungsstriche unten, dann kommt die wörtliche Rede, Anführungsstriche oben, sagte er oder sagte der Mann, sagte die Frau oder so, das gibt es ja nicht, musste ich immer mal wieder umblättern, um zu gucken, ah ja, okay, der geht im Grunde fließend von der Beschreibung, also wenn jemand etwas beschreibt, dann wird das Beschreibende quasi indirekter Rede wiedergegeben und diese indirekte Rede nimmt der Erzähler auf und macht das dann zu seinem und sagt, okay, ich erkläre euch das jetzt mal ein bisschen weiter, und damit ist man irgendwie weg und hat so eine wilde Mischung irgendwie. Und dann kehrt er wieder zurück in diese klassische Erzählerstimme.
Genau, richtig. Also wir sind teilweise sehr, sehr nah an den Psychologien, an den Psychen der Figuren, wenn man so will. Das ist gerade am Anfang sehr, sehr deutlich, wenn es um diese ganze Geschichte geht, wer holt jetzt die Hacke und wie wird das eigentlich erledigt? Weil da sind wir sehr, sehr nah an der Frau, die das ja dann auch durchführt, die ja dann so tut, als ob sie blind ist und das irgendwie schauspielern muss, wobei es ihr trotzdem nicht hundertprozentig gelingt. Das fällt ja einem Soldaten ja sogar auf, dass sie sich irgendwie auffällig grazil dann immer noch so einigermaßen bewegen kann oder relativ schnell dann verschwunden ist zumindest, soweit sie das Werkzeug hat. Und da sind wir relativ nah dran. Es gibt auch so psychologische Verhältnisse, wo wir uns fragen können, was gibt es eigentlich so für Unterschiede zwischen den Figuren, sage ich mal, in Bezug auf Liebe beispielsweise, ne? Also der Figur oder der Erzählerfigur fällt zum Beispiel auch auf, dass die Liebe zwischen dem Arzt und seiner Frau immer noch sehr, sehr stark ist, während das bei dem ersten Blinden und seiner Frau nicht so ist. Da kann man sich so ein bisschen fragen, warum ist das so? Und das öffnet natürlich ein Bild dafür, okay, was ist bei diesen Figuren eigentlich los? Ist das einfach so eine ganz normale Alltagsfigur, also dieser erste Blinde und seine Frau, die einfach nur die Funktion als Alltagspaar irgendwie wahrnehmen sollen, als so altes, vielleicht verknüttertes Paar? Oder steckt da irgendwie mehr dahinter oder so, was ich jetzt nicht so wirklich glaube? Aber trotzdem fragt man sich ja, okay, warum gibt es da Unterschiede, sage ich mal, ne? Das Gleiche finde ich, finden wir auch so ein bisschen bei dem, ja, man kann sagen, so Mutter-Sohn-Verhältnis zwischen der Frau mit der Brille und dem schielenden Jungen. Weil das ist etwas, was in der verloren gegangenen ersten Folge, da hatten wir ja diese Frau als jemanden etabliert, der, wo ich eher das Gefühl hatte, dass sie so ein bisschen Spaß am Leben haben will eigentlich, ne? Das heißt, sie springt so gefühlt so von Mann zu Mann, trifft sich mit Männern auf Hotelzimmern und so. Das wird ja anhand eines Beispiels dann hier auch deutlich gemacht. Und jetzt ist sie auf einmal so ganz treusorgend, extrem empathisch, ne? Kümmert sich um diesen Jungen, geht ja dann noch einmal an einer Stelle hier in der Passage, die wir jetzt gelesen haben, zu der Frau des Arztes hin und versucht, die so ein bisschen zu trösten, als es ihr offensichtlich schlecht geht und so, ne? Und da wird so ein Bild aufgemacht von, was ist das eigentlich für ein Mensch so? Da sind wir relativ nah dran, uns zu fragen, was sind das hier für Figuren, was ist mit denen in der Vergangenheit passiert oder wie sind die zu dem Mensch geworden, der sie jetzt sind. Und dann gehen wir aber ganz weit weg plötzlich durch die Erzählerstimme, und das geht so, wie du schon beschrieben hast, so von 0 auf 100 in einem Moment so fließend über eigentlich, wenn man so will, ohne dass wir eine wirkliche Markierung dafür bekommen. Es gibt relativ kurz, nachdem die Hacke geholt wurde, eine Passage, da wundert sich der Erzähler auf einmal darüber, dass die Frau des Arztes sich ja sehr, sehr gut bewegen kann, in diesem ganzen Drumherum, ne, und auch in dem, es geht ja dann später auch noch um das Putzen, der Saal 1 ist ja dann auf einmal sauber und so. Und da wird diese Figur, diese Frau des Arztes, dafür bewundert, dass sie das so gut kann. Und wir denken uns ja gut, aber eine Erzählerstimme müsste das ja auch schon mitbekommen haben hier, weil es ist ja offensichtlich, diese Frau kann ja sehen. Deswegen kann sie sich ja dann auch besser sozusagen darin bewegen. Ne?
Mhm, und ich habe es anders gelesen, aber okay, ja.
Ja. Ja, erzähl erst mal.
Also ich hab das nicht gelesen, als dass sich die wirklich wundert, sondern das ist so eine, das ist so eine Ironieebene gewesen. So der Erzähler weiß schon, dass die das nicht macht, aber unterstützend, weil die Frau ja nur so tut, als nimmt diese Erzählerstimme dann so eine bewusste Rolle eines Naiven ein, und beschreibt, ach guck mal, die Frau kann sich ja aber jetzt besonders gut durch die Bewegung. Yeah. Da wundert man sich ja aber. Das hat sowas, ich habe jetzt keinen Begriff dafür, das hat so ein, der weiß das schon, und der wollte das nur mal beschreiben, weil es sieht ja sonst keiner, die anderen erleben das ja nur und niemand wundert sich darüber, dass das so ist. Und ich glaube, er nimmt in diesem Moment dieses sich wundern stellvertretend für die, die es nicht wahrnehmen und sehen können. Ja, so habe ich das gelesen.
Ja. Es gibt ganz, ganz spät in dieser Passage eine Stelle, wo das richtig offensichtlich wird, dass diese Erzählerfigur irgendwie eine eigene Figur so für sich ist, die man lesen muss. Mhm. Und die Passage kann ich jetzt, sie ist sehr lang, deswegen werde ich sie nicht komplett vorlesen. Das ist, als der alte Mann mit der Augenklappe dann reinkommt und da kriegen wir so eine Einordnung sozusagen von der Erzählerstimme. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo das genau anfängt. Ja, genau. Von Hunderten auf Dutzende und das veranlasste die Regierung zu der sofortigen Mitteilung, dass die Situation bei den derzeitigen Aussichten bald unter Kontrolle sein werde. Von diesem Moment an, abgesehen von einigen wenigen unvermeidbaren Kommentaren, wird der Bericht des Alten mit der schwarzen Augenklappe nicht mehr wörtlich wiedergegeben, sondern wird der mündliche Diskurs zugunsten genauer Informationen durch korrekte, angemessene Begriffe ersetzt. Das heißt, also vorher hat der alte Mann sozusagen angefangen zu sprechen, wenn man so will. Und jetzt wird gesagt, ja, wir müssen das ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen verständlicher machen oder so, ne? Und ich muss das ein bisschen einordnen sozusagen und durch Begriffe, die so ein bisschen allgemeinverständlicher sind. Und dann die Passage, die danach aber kommt, das ist richtig krass sozusagen. Es ist dann die Rede von, ich lese es einfach mal weiter vor, dass die Beschreibung jedweder Fakten durch die Wahl präziser und angemessener Begriffe nur gewinnen kann. Kehren wir zurück zum Thema. Die Regierung schloss also zunächst erwogene Hypothese aus, dass das Land sich unter dem Einfluss einer Epidemie befand, die es in dieser Art noch nicht gegeben hatte. Hervorgerufen durch eine schädliche, noch nicht identifizierte Kraft von sofortiger Wirkung ohne jegliches vorherige Anzeichen einer Inkubation oder Latenz. Es musste sich also nach der jüngsten wissenschaftlichen Auffassung und der daraus folgenden neuesten Auslegung der Verwaltung um ein zufälliges, unglückliches, vorübergehendes Zusammenwirken von bisher nicht analysierten Umständen halten, deren pathogene Entwicklung wie das Kommunique der Regierung betonte und so weiter und so fort. Also Fremdwörter im Prinzip, ne? Also für uns Deutsche jetzt zumindest, aber ich nehme an, auch für Portugiesen.
Ja, ich hatte das so verstanden, dass der Erzähler jetzt der Meinung war, der Alte beschreibt das zwar, aber nicht so treffend und nicht so auf den Punkt genau. Ja. Deswegen übernimmt jetzt der Erzähler und sagt, ich benutze jetzt mal die richtigen Wörter, damit das hier klar ist, um was es geht. Mhm. So. Mhm. Dann hat er das quasi dem Alten aus der Hand genommen, hat das uns erklärt und später kommt er wieder zurück, gibt er das wieder so von wegen, ich habe das jetzt erklärt, jetzt bist du wieder dran.
Ja, genau.
Und dann hat der Alte wieder das Wort und die Gruppe hört Radio.
Genau. Aber das hat, finde ich, eine totale Ironisierung, weil das sind natürlich alles, das sind sehr komplizierte Sätze, durchaus komplizierte Begriffe und die muss man dann gerade dadurch, dass wir das alles durch Kommata getrennt haben, erstmal so zusammendenken irgendwie. Und es hat irgendwie auch was von so einem, ich sag mal so Stereotypen Regierungssprech, der dann gekommen wäre, weißt du? Also es hat in so eine totale Ironisierung.
In Absprache mit irgendwelchen Wissenschaftlern.
Genau, richtig, ja. Und ich habe das Gefühl, dass diese Erzählerfigur sowieso, wenn auch auf eine ironische Weise, doch immer so ein bisschen auch Partei für die Regierung in dem Moment ergreift, ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch nach den Erschießungen, die wir zwischendurch haben, auch so zwischenzeitlich so eine Ironisierung im Sinne von, ja, also gut, dass die heldenhaften Soldaten eingegriffen sind, so nach dem Motto, weißt du, und das Ganze geklärt haben, wieder Ruhe reingebracht haben und so, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist halt überspitzt, weil das ist ja die Haltung oder dieser daran glauben ja die Leute, die das, die Leute erschießen oder die die Befehle geben oder das alles organisieren, dass die da in diesem Sanatorium unterwegs sind, die glauben ja, das ist heldenhaft und das ist die große, das ist ja auch immer Teil dieser Durchsage, die jeden Tag kommt, dass das die große Pflicht ist, dass wir euch einsperren müssen und ihr eingesperrt bleiben müsst, ja. So unter diesem Deckmantel, ist, du, Leute, es geht halt gerade nicht anders, ja, genau. Da müssen wir jetzt alle einfach erstmal durch.
Ja, genau. Genau, also von daher erstmal so haben wir auf der einen Seite den Aspekt, die Figuren, die wir bereits kennen, diese Erzählerstimme und wir haben aber auch die Perspektive von anderen Erblindeten, wenn das Essen dann geholt wird und wir haben auch die Perspektive nochmal von Infizierten, wenn es zum Beispiel so Sorgen geäußert werden im Sinne von, wenn wir jetzt da rausgehen, das können wir nicht machen, weil da hinten sind sozusagen die Blinden und wir dürfen uns nicht mit denen infizieren, ja, sozusagen. Ne? Ja. Das haben wir auch und das fließt alles so ineinander über und das macht es teilweise extrem kompliziert zu lesen, was ich aber sehr gut finde tatsächlich. Mhm. Also ich finde das wirklich, wirklich gut und mag diese Orientierungslosigkeit. Zahlt auch auf eine These ein, die ich später noch habe, aber dazu komme ich dann noch.
Ja, es unterscheidet sich ein bisschen zu den anderen Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, weil da war ganz klar abgegrenzt, okay, bei Serotonin ist es, weiß gar nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt, aber dann war er es.
Irgendwas Labrust war es, ja.
Gut,
ja.
Alles klar.
Claude, ja.
Und bei Elantris war es klar und bei Stephen King war es klar. Du hast immer eine ganz klare eine Erkennung, wer ist jetzt hier, wer ist eigentlich Hauptdarsteller? Ja, und hier löst sich das so ein bisschen auf, weil wir ganz viel haben, der Erzähler sich damit reindrängt und im Grunde auch das Ereignis an sich auch irgendwie im Mittelpunkt steht, ja, und trotzdem erkennen wir oder erkenne ich die Frau des Arztes, weniger den Arzt selber, sondern eher die Frau des Arztes, ist irgendwie so die Hauptperson, aber nicht in der Form herausgestellt, wie es bei den anderen Protagonisten ist, die wir bis jetzt kennengelernt haben, sondern die ist da auch mit drinne, die hat immer mal so ihre Screentime, aber eben nicht nur. Da spielen auch ganz, der wechselt halt auch zwischen den Räumen und zwischen den Parteien und Fraktionen und so weiter. Jeder bekommt mal ein bisschen, wenn es wichtig ist und dann kommt er wieder zurück zur Frau.
Also das stimmt. Wir haben da zwischenzeitlich bestimmt irgendwie, ich habe es jetzt nicht genau beziffert, aber vielleicht so 30 Seiten, wo wir bei keiner spezifischen Figur tatsächlich sind. Ne? Also wo du dich schon fragst, okay, gehen wir jetzt vielleicht von diesen Hauptfiguren, die wir eigentlich mal etabliert hatten, weg und reden jetzt nur noch von oben sozusagen auf das große Ganze. Ne? Da ist ja dann auch die Rede davon, dass wir, also dass dann immer mehr Menschen reinkommen. Es gibt ja dann diese Erdrückungsszenen und so weiter. Und da ist ja auch dann die Rede von Menschenwalze und Menschenmasse und so. Ja. Ne? Also so wirklich diese Pluralisierung eigentlich. Und wo wir ja dann auch das Bild bekommen, dass dieser Raum oder also mit Raum meine ich jetzt dieses Sanatorium viel zu klein ist für die ganzen Menschen, die dort reinkommen. Ne? Also es ist ja dann sogar so weit, dass manche Menschen sich sogar in diese Außenbereiche dann begeben müssen, weil drinnen kein Platz mehr ist. Und das führt insgesamt, ich finde, der Roman spiegelt eigentlich diese Unübersichtlichkeit, die Blinden jetzt haben, auch auf uns Leser wunderbar rüber, weil wir auch irgendwann gar nicht mehr wissen, okay, welche Menschen sind jetzt hier eigentlich in welchem Raum so richtig? Wer ist jetzt hier eigentlich blind? Wer ist noch sehend? Beziehungsweise später löst sich das ja eh dann auf, ne? Das spiegelt ja auch diesen Aspekt, den wir beim letzten Mal auch schon besprochen haben, dass diese ganze Anstalt auch sowas Labyrinthhaftes hat, sowas, man weiß nicht so richtig, kennt nicht richtig die Wege, die Abstände untereinander. Das ist ja zwischenzeitlich immer wieder Thema. Es gibt ja zum Beispiel diese Sequenz, wenn der Arzt auf Toilette geht oder diese sucht und dann merkt, okay, da geht noch jemand außen entlang und sucht anscheinend auch eine Toilette und geht dann vorbei und so, ne? Also das ist genauso wie die Erblindeten kein Gefühl für diesen Raum haben, was jetzt noch viel, viel schlimmer wird, weil im Prinzip ist ja überall ein Hindernis, weil überall Menschen sind, ist das bei uns eigentlich genauso, dass wir dieses Gefühl für diese Örtlichkeit verlieren. Das ist extrem aufregend, finde ich, so beim Lesen.
Und ich dachte, dass dieser Shift von, wir haben jetzt irgendwie Personen vorgestellt und jetzt kommen irgendwie neue Personen dazu und jetzt bleiben wir irgendwie bei denen, war irgendwie, als der Alte mit der Augenklappe vorgestellt wurde, weil der wurde mit so einem extra Absatz noch eingeführt und auch mit seinem Innenleben. Also der stand dann irgendwie da und hat das so ein bisschen mitgekriegt, dass da die ganzen Leichen im Hinterhof sind und so weiter. Ist da aber jetzt gerade, hat jetzt gerade nichts gemacht, hat einfach nur gewartet, bis alle sich irgendwie beruhigt haben und erst dann ist er auf den Weg gegangen und hat sich einen Platz im Saal 1 gesucht. Den gab es dann natürlich, weil ja der Autodieb, der dort gelegen hat, irgendwie verstorben ist. Also der hatte nochmal so eine besondere eine besondere Einführung irgendwie. Deswegen glaube ich, kleiner, vielleicht eine Idee für einen Vorausblick, dass der nochmal eine andere Rolle spielen könnte. Vielleicht nochmal so eine unterstützende Rolle für die Frau. Die braucht ja irgendwie, der Arzt ist mir zu passiv, der macht zu wenig. Die Frau braucht, glaube ich, eine aktive moralische, so einen moralischen Schulterschluss mit irgendjemand anderem noch, und das könnte der, glaube ich, irgendwie sein.
Neben der Frau mit Brille vielleicht, ne? Die sich ja auch so ein bisschen, genau, wo es ja auch eine Verbindung gibt anscheinend. Und das sehe ich bei dem Mann mit der Augenklappe genauso. Der wird auch so freundlich eingeführt mit dieser höflichen Bitte, ist hier noch ein Bett frei und so, ne? Und hat ja dann auch sowas, diesen Wissensvorsprung dessen, was draußen passiert ist, wo wir dann später noch ein bisschen zukommen. Aber das wirkt wie so ein Großvater, der am Lagerfeuer,
genau,
sitzt und den Menschen was erzählt.
Genau, ne? Richtig so.
Wissen,
ja.
Bringt, ja.
Alle regen sich auf und er weiß, ich brauche jetzt nur warten, bis sich alle beruhigt haben. Ja. Und dann finde ich das schon.
Ja.
Ich habe jetzt auch keine großen Ansprüche.
Genau.
Ich krieg das schon hin. Ja. Ich muss jetzt hier nicht mit rumrühren in der Suppe.
Ja, genau, richtig. Aber abgesehen von der Orientierungslosigkeit, die hier stattfindet, wir können auch so ein bisschen generell darüber reden, wie sich das Leben hier in diesem Sanatorium anfühlt. Wir haben schon über Enge gesprochen, über die Orientierungslosigkeit, das Labyrinthhafte. Du hast ja die Leichen auch erwähnt, was ja dann auch quasi ein Teil des Alltags wird, wenn man so will. Wie nimmst du das so wahr?
Relativ schnell auch, ne? Hm. Also am Anfang haben wir mit einer Leiche angefangen und das war ja, also es ging ja vorher schon los, weil ja in diesen Regeln schon angekündigt wurde, Leute, wenn irgendjemand stirbt, müsst ihr dann mit klarkommen. Und das hatten wir ja schon gesagt, dass das, dass das relativ schnell der Fall sein wird. Und dann hatten wir erstmal nur eine Leiche und ich finde die Steigerung gut, die geht natürlich sehr, sehr schnell, dass wir dann von einer auf neun sind, die dann plötzlich irgendwie, glaube ich, schon gar nicht mehr begraben wurden.
Nee.
Also bis aktuell, seit der 163, sind die nicht begraben, sondern liegen da einfach irgendwo rum. Und ich fand es spannend, wie unterschiedlich auch damit umgegangen wird, weil das für, also Saal 1, ne, da wo ich jetzt, sage ich jetzt mal, unsere Hauptbezugspersonen hier befinden, also die Frau des Arztes, der Arzt und so weiter, da haben wir ja auch die Geschichte angefangen, die kümmern sich relativ schnell darum. Die haben auch gesagt, gut, wir essen zuerst und dann, also ist das Grundbedürfnis erstmal befriedigt und dann kümmern wir uns darum, das kann jetzt auch noch warten. Und der Saal 2 geht da halt ein bisschen anders mit um. Die sagen, ja, das machen wir schon, so, sind jetzt nicht, macht ihr doch von mir aus. Oder, also die gehen da so ein bisschen flapsiger mit rum. Wohl auch, weil sie nicht voraussehen können, was das bedeutet, wenn da ständig irgendwelche Toten rumliegen. Weil das nimmt ja irgendwann auch Ausmaße an, die wir auch schon absehen können, weil die Frau des Arztes sorgt ja auch dafür, dass irgendwie das Essen beseitigt wird, damit keine Fliegen kommen. Ja, und damit können wir ja schon absehen, was passiert denn jetzt eigentlich tendenziell mit den Leichen, wenn die jetzt keiner wegkommt. Ich meine, ist ja schön, dass sie im Hinterhof liegen oder da, aber also aus dem Augen, aus dem Sinn ist es dann halt nicht. Also,
nee.
Ja, nee, auch bei Blinden nicht. Ne?
Ja, genau. Ja. Nee, gerade auch dadurch, dass quasi auch Blut und Leichenteile ja quasi mit dem Menschenstrom, der hineinkommt, auch immer weiter reingetragen werden. Ne? Das ist ja auch, spielt ja auch dann bei diesen vier Bussen eine Rolle, die sich ja dann reindrängen, die ja dann alle in das Blut reintreten und das dann auch noch quasi hineintragen. Und das macht den ganzen Ort ja noch viel schlimmer. Wir hatten ja beim letzten Mal schon davon gesprochen, dass es Ausscheidungen gibt sozusagen.
Exkremente.
Ne? Exkremente war das Wort, was ich gesucht habe. Vielen Dank. Genau. Dass sich zum Beispiel der kleine Junge ja eingepinkelt hat, weil er es nicht mehr ertragen konnte oder aufs Klo musste sozusagen und das nicht rechtzeitig geschafft hat. Und dass ja auch Leute nach Toiletten suchen. Das heißt, wir haben hier sehr viel, es ist ja generell alles dreckig. So, das hatten wir
ja
schon gesagt.
Das war es ja vorher schon.
Das war es vorher schon, genau. Die Exkremente und Blut und Gedärme und sowas. Und das ist ja gerade in dieser Klosequenz des Arztes auch nochmal so wunderbar bildlich gemacht, der ja dann anfängt zu weinen auch, weil er immer irgendwo hinfasst, irgendwo hintritt und sich denkt, ah, jetzt ist das auch noch dreckig sozusagen. Und das kriege ich dann natürlich nicht ab, weil ich bin ja blind. Ich kann das ja nicht abwaschen, einfach mal so. Generell ist
Toilettenpapier
ja,
gibt es auch nicht.
Toilettenpapier gibt es nicht. Es gibt keine Putzmittel auch so richtig, ne? Also es ist im Prinzip für nichts vorgesorgt, was ja genau diese Absurdität mit der Schaufel oder mit der Hacke ja auch versinnbildlicht, weil es ist ja quasi in den Regeln nicht festgehalten, ihr müsst mit den Leichen umgehen, sondern es ist ja ausdrücklich eine Regel, dass die vergraben werden müssen. Und man fragt sich ja dann, ja, womit denn überhaupt? Also zumindest eine Schaufel müsste ja zumindest drin sein oder eine Hacke, aber nicht mal daran haben sie gedacht, ne?
Aber jetzt gerade sagst du, wenn du sagst, du mit diesen ganzen Hygienemitteln, eigentlich gibt es ja dieses Telefon, ja. was ja da ist, um so Zeug nachzubestellen. Das war jetzt aber bis jetzt noch gar kein Thema.
War
ne?
noch kein Thema, ne.
Also wir haben noch nicht gehört, dass irgendjemand irgendwo angerufen hat. Und ich bin mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Also wir wissen auf jeden Fall, auf Toilette gibt es kein Toilettenpapier. Jetzt ist mir nicht klar, gibt es das gar nicht im ganzen Haus oder ist das da, steht irgendwo und keiner findet es. Ja, also und das und die, also das und darin, weil du ja mit so einem Alltag jetzt angefangen hattest, bildet sich langsam so eine, wie so gleichbleibende, immer wiederkehrende Abläufe heraus. Ja, also wir müssen irgendwie Schlafenszeiten einhalten. Die Essenszeiten natürlich, die geben irgendwie die Struktur vor, mehr oder weniger.
Wenn sie kommen, ja.
Wenn sie kommen. Und dadurch, dass es ja nicht nur einen Toten gab, sondern jetzt mehrere und ja, dann müssen wir auch mehrfach dafür sorgen, okay, was machen wir jetzt? Wie begraben wir den? Wer macht das jetzt? Okay, wir essen zuerst, dann begraben wir die. Das kommt mehrfach. Und so ergibt sich sowas wie eine Mischung aus Überlebenskampf gepaart mit kleineren Alltagshandlungen, ja, und ganz viel Ungewissheit, weil ja immer noch nichts klar ist. Es ist jetzt keine Routine, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber zumindest so annähernd sich wiederholende Abläufe.
Und quasi eine omnipotente oder immer wieder präsente Paranoia zwischen den einzelnen Menschen. Wir hatten das schon angerissen, was vor allem aufgrund eben der Essenslieferung stattfindet. Ne? Also das Essen ist ja viel zu wenig, es wird unregelmäßig geliefert und so. Und dementsprechend weiß man nie, kann ich jetzt überhaupt losgehen, das Essen zu holen? Sollte ich jetzt gerade losgehen, gerade als jemand, der nur infiziert ist? Ich darf ja nicht in den Kontakt mit dem Blinden kommen, weil sonst besteht ja die Gefahr, dass ich auch blind werde, dass das sozusagen ausgelöst wird. Deswegen muss ich warten. Sollte ich jetzt schon die Leute begraben? Es ist ja Gesetz, aber gleichzeitig gibt es ja auch Essen. Und wenn ich losgehe, um die Menschen zu begraben, isst dann nicht jemand anderes meine Ration auf? Ne? Und so so entsteht da so ein ständiges Gefühl des Misstrauens eigentlich. Und ganz kurz, um das noch mit anzuschließen, auch gegenüber der Regierung ja, ne? Weil man weiß ja nicht, was haben die jetzt eigentlich vor? Es gibt ja so Hinweise darauf, dass die Gefangenen denken, die könnten auch einfach mal diese Anlage stürmen und einfach jeden erschießen. Es gibt ja auch diese Gedankengänge, die wir auch bei den Soldaten dann zumindest mitbekommen, dass einer aufgeschnappt hat, ja, vielleicht wäre es besser, vielleicht alle zu töten, weil es gibt ja diesen Satz, den einer sagt, mit dem Tier stirbt auch das Gift. Und da steht quasi die ganze Zeit diese Möglichkeit einer Massenexekution drin. Und es wird auch Mordlust bei den Soldaten aktiv beschrieben. Ne? Das ist so eine Sequenz, wenn später das Essen geholt wird oder diese Kisten geholt werden, dass einer sagt, na komm schon, so nach dem Motto, wenn du diese bestimmte Linie hier übertrittst, dann habe ich sozusagen den Freifahrtschein, einen Schuss zu setzen und habe sozusagen meinen Spaß. Also auch diese Entmenschlichung, die wir in der letzten Folge schon abgehandelt oder besprochen hatten. Ja.
Ich glaube ja, dass das Grundlegendste ist ja Essen. Ne? Also das ist ja die absolute Grundlage, um irgendwie am Leben zu bleiben. Es geht ja ums nackte Überleben. Und was wir hier feststellen, ist, dass sich gegenseitig jeder misstraut. Also die Blinden untereinander, vielleicht nicht die Frau mit dem Arzt oder so, das gibt vielleicht lokal Unterschiede, aber grundsätzlich traut jeder Blinde dem anderen nicht über den Weg, genauso wie die Blinden den Infizierten nicht trauen und umgekehrt. Und keiner von den beiden Gruppen traut den Soldaten, die Soldaten trauen auch den anderen nicht. Und dann ist auch nicht klar, welcher höheren Instanz können wir denn noch trauen? Und auch die höhere Instanz traut den unteren Instanzen nicht. Ja, also hier ist ein riesengroßes, hier ist eine riesengroße Angst unterwegs. Da kommen wir dann später noch auf das Thema zu sprechen. Und meine Vermutung ist, selbst wenn das Thema Essen erledigt wäre, selbst wenn die kriegen jetzt alle regelmäßig genug gleichmäßig zu essen, bleibt dieses Misstrauen bestehen. Nur auf einer anderen Ebene und in anderen Situationen. Dann geht es vielleicht um, wer darf ins Bad, wer bekommt das Toilettenpapier, wer darf ins Bett, wer darf in die Räume, wer darf überhaupt ins Haus, wer bestimmt hier überhaupt, du hast ja gar nichts zu sagen, die anderen machen das, weißt du, was ich meine? Es findet sich immer wieder Wege, dass die Menschen hier in dem Fall eigentlich zur Zusammenarbeit gezwungen sind, um zu überleben, es aber nicht tun, weil sie dem anderen nicht trauen können. Und das fängt beim Essen an und ich glaube, das geht bis hoch. Also alle, die ganze Bedürfnispyramide bis nach oben. Mhm. Oder unten, je nachdem.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir anhand der Soldaten schon etabliert haben, dass Mordlust auch in dieser Welt ein Thema ist. Und man kann ja davon ausgehen, dass die Soldaten ja auch nichts anderes zu tun haben, als da draußen zu gucken, ob irgendjemand hinkommt, ne? Oder ob irgendjemand raus will, sozusagen. Und ich frage mich, ob diese Monotonie des Alltags nicht dann auch irgendwann zu einer Art Mordlust innerhalb dieser Anstalt führen könnte. Denn was ja hier auch etabliert wird, ist, dass wir es auch mit einer Form von Eigentumsverlust haben, weil die ganzen Leute konnten ja Koffer sozusagen mitbringen und da waren ja Sachen drin immer. Und wir haben ja etabliert bekommen, dass der Arzt ein Rasiermesser dabei hatte.
Ganz am Anfang,
ja. Ganz am Anfang, ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Massen, die hier reingekommen sind, das durcheinander gewirbelt haben, könnte man ja auch wiederum davon ausgehen, dass dieses Rasiermesser vielleicht bei irgendeiner anderen Person gelandet ist und das vielleicht dann später noch irgendwie ein Thema wird und vielleicht das auch nochmal so eine Paranoia hervorruft sozusagen, weil man nicht weiß, wer dieses Rasiermesser hat. Was ja dann auch sich äußern könnte in so einer Lust dann einfach.
Ja, und die wissen ja auch nicht, wenn ich jetzt rausgehe und die Kisten hole zum Essen, die ja kommen, die ja angekündigt sind, ob ich erschossen werde oder nicht. Ja, also die sind gezwungen, die Nahrung zu holen, um zu überleben, aber mit der Angst und dem Preis der Angst, also wenn die da draußen jetzt einen lockeren Finger am Abzug haben, dann war's das, dann komme ich hier nicht mehr rein. So, also da ist im Grunde ist nichts sicher. Das ist alles absolut unberechenbar zu aktuellem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, es gibt keine Regelmäßigkeit, es gibt selbst die Absprachen, die untereinander halten, nichts, da führt nichts dazu. Dann spricht sich Saal 1 mit Saal 2 ab, bitte jetzt doch gleich die Leichen zu entsorgen und Saal 2 macht's einfach nicht. So, ja, was machst du dann? Nicht. Da gibt es keinen, der sagt, du, jetzt musst du aber mal. Nee, ist halt einfach so. Man ist darauf angewiesen, dass man sich in manchen Punkten mindestens auf Augenhöhe begegnet, um zu sagen, ja komm, wir machen es jetzt einfach mal so. So, zum Wohle von irgendwas Höherem.
Ja, genau.
So.
Meinst du, dass die Leute sich noch zusammenraufen werden irgendwann? Also, dass vielleicht Saal 1 und Saal 2 auch irgendwie sowas wie eine Gemeinschaft bilden könnten?
Nein, ich glaube nicht. Okay. Also, ich glaube, was wir hier merken, ist die anfängliche Spaltung von dem Ganzen. Und wir haben ja schon gemerkt, es gibt so eine Gruppe von Abtrünnigen, heimlichen Blinden, die da irgendwas mitnehmen und sich irgendwohin verziehen. Und ich glaube, diese Dynamik wird sich weiter vertiefen. Es wird Gruppierungen geben. Es wird also sich vielleicht auch konträr gegenüberstehende Gruppierungen sein, die irgendeinen Machtanspruch haben oder sowas, glaube ich.
Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, oder schon in der Vorbereitung darüber nachgedacht, ob nicht die Frau des Arztes in irgendeiner Form eine einende Funktion übernehmen könnte.
Ich glaube, das versucht sie zu werden.
Ja.
Ja, ich glaube aber nicht, dass sie es hinkriegt.
Es gibt so ein paar Anflüge zumindest davon, dass so etwas wie Zivilisation auch in dieser Anstalt hier möglich wäre. Das ist lustigerweise zunächst mal ironisch. Also wir erfahren, ich glaube, aus der Erzählerperspektive dann, diese Erzählerperspektive, die in dem Fall sehr, sehr nah an Erblindete gesetzt ist, mit so einem ironischen Unterton, dass das ja hier wie in einem Hotel ist. So, das steht da wirklich da. Das ist ja wie in einem Hotel und das ist ja viel, viel besser als die Blinden, die draußen quasi durch die Straßen gehen müssen, ne? Die an irgendwelche Autos rempeln und so weiter und so fort.
Das denkt einer von den Blinden, die dort sind.
Ja, genau, richtig.
Also einer von, im Saal 1, glaube ich, war das so, der hat so dieses Gefühl, naja, also ich kriege ja mein Essen und kann hier rumchillen und das ist doch alles gut.
Ja, genau.
Also auch diese Gedanken gibt es.
Ja, genau.
Im Gegensatz zu diesem ganzen, oh mein Gott, was passiert jetzt
genau.
hier?
Genau, das wirkt aber alles noch sehr ironisch, genauso wie eine Bemerkung, die exakt 10 Seiten später lustigerweise kommt, nämlich, dass es das quasi auch der Fakt, dass so viele Menschen jetzt da sind und kein weiterer mehr reinpasst, ja so die Möglichkeit bietet, dass man sich ja auch mit den Leuten, die neben einem sind, auch anfreunden kann. Früher ist das immer gewechselt sozusagen und jetzt kommt keiner mehr hier von seinem Fleck weg sozusagen. Und jetzt kann man auch mal so eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen zu jemandem, der neben einem ist. Ne?
Genau, und das war ja bis jetzt nicht möglich, weil es, also bis jetzt nicht möglich, wir wissen nicht, was noch als nächstes passiert, aber es hat die Beständigkeit gefehlt. Mhm. Es war ja überhaupt nicht klar. Am Anfang waren es nur Arzt und Frau vom Arzt. Danach kamen die nächsten 5 und danach kamen wieder welche. Und jetzt sind wir bei 240 in einem Gebäude, was für, was weiß ich,
120
ausgelegt wurde. Und der Wunsch ist natürlich klar, also ist natürlich also verständlich zu sagen, ja gut, jetzt passen erstmal nicht mehr rein. Das würde ja bedeuten, also kommen auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass dieser Wunsch so hält, ja. Aber zu sagen, gut, dann kommen jetzt nicht mehr, heißt, wir ist jetzt fertig, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen Ruhe schaffen, Ordnung schaffen, Berechenbarkeit schaffen. Und das gibt so eine Struktur, die wiederum Sicherheit gibt, okay, wir haben es hier irgendwie unter Kontrolle. Ja. Und damit, ich glaube, dieser Kontrollverlust ist das Allerschlimmste dort.
Ja. Das scheint ja in Saal 1 noch einigermaßen zu funktionieren. Also da ist es ja so, dass der Saal dann im Verhältnis relativ sauber ist, so im Großen und Ganzen. Du hast ja schon gesagt, die Teller sind weggeräumt, alles ist so ein bisschen gereinigt worden, hauptsächlich von der Frau des Arztes natürlich.
Die sorgt dafür, die macht es nicht.
Ja, genau. Oder
die wiederholt es ständig.
Genau, richtig, ja. Ne? Also die leitet die Leute auch so ein bisschen an und so weiter und so fort. Und da gibt es dann auch so eine relativ lange Beschreibung auf Seite 145, so wo so ein Vergleich wirklich gemacht wird. Der zweite Saal sieht aus wie Scheiße sozusagen und was den ersten Saal angeht, da wird es richtig schön. Und es gibt ja dann auch dieses Credo, was die Frau ja dann in diesen ersten Saal reinbringt, was die Leute ja dann auch für sich angenommen haben, was da lautet: Wenn wir schon nicht in der Lage sind, ganz wie Menschen zu leben, sollten wir wenigstens versuchen, nicht ganz wie Tiere zu leben. Und ich habe das letzte Mal schon so auf die Parallelen zu Elantris hingewiesen und hier fällt es mir wieder auf, weil das ist ja auch so, könnte auch von Raoden stammen sozusagen. Ne? Wir müssen sozusagen den Menschen in uns wiederentdecken, wir müssen uns eine schöne Umgebung schaffen und wir wissen ja auch nicht, wie lange das geht. Das haben wir auch schon etabliert bekommen, das kann ja 40 Jahre noch so lang gehen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir innerhalb dieser Situation uns ein Leben schaffen, was menschenwürdig ist auf eine Art und Weise. Und da sind wir relativ nah bei Elantris. Ich teile diese Positivität aber auch nicht, dass wir hier wirklich zu so einem guten Aspekt kommen, sondern ich glaube, der Roman an sich hat einen relativ pessimistischen Grundvibe, um das mal so zu sagen.
Ja, da werden schon noch die ein oder anderen Stöcker in die Speichen geworfen werden, damit das nicht hinhaut, das stimmt.
Genau, richtig.
Was mir noch aufgefallen ist, also es verändert sich ja alles. Und ich dachte bis dato, dass diese Ansage durch die Lautsprecher, die dort sind, die ja jeden Tag zur selben Zeit kommt, um die ganzen Neuen zu begrüßen und um in die Regeln einzuarbeiten, dass die vom Band kommt, dass das so ein automatisiertes Abspielen ist. Ist es aber gar nicht, weil auch die Leute merken, dass diese Durchsage, erstmal wechselt der Sprecher. Und die Stimmung des Sprechers spiegelt so ein bisschen wieder, wie frustriert der so ist oder wie genervt oder ob er eher kälter ist oder eher neutraler ist, warm ist da keiner. Und das variiert je nachdem. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir müssen mal überlegen. Wir wissen ja auch, draußen ist die Welt noch weitergegangen. Da passiert jetzt noch ein bisschen was. Was da jetzt passiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber sagen wir mal so, vorweggenommen, die Blinden in dem Sanatorium sind nicht die einzigen Blinden. Da ist richtig was los draußen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, jetzt ist draußen die Welt völlig verrückt geworden. Die Soldaten bewachen ein Sanatorium, wo auch Blinde sind. Ja, und die, ich sehe die so irgendwie so zwischen zwei Feldern. Ja, so, die könnten, wenn die nach vorne gucken, bildlich gesprochen, sehen die aufs Sanatorium, da sind die Blinden. Und wenn die sich umdrehen würden und gucken in die Stadt, da sind auch irgendwie noch Blinde. Und da könnte man ja fragen, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ja, also warum tun wir das jetzt noch, womit wir eigentlich mit dem Buffet, warum wir jetzt eigentlich hergeschickt wurden? Weil es hat sich so ein bisschen was geändert. Was natürlich auch zu Angst führt. So, man könnte ja auch sagen, gut, dann wir müssen die jetzt unbedingt drinnen halten, weil dann sind es weniger hier draußen. Also verstehst du die Situation, in der die Soldaten stecken und sich dann auch ja selber noch anstecken, weiß ja auch nicht woher, und dann nehmen die sich das Leben. Und also auch bei denen ist überhaupt nichts klar. Die suggerieren eine, nennen wir es mal, feste Struktur mit: Wir bewachen euch, hier kommt keiner raus und wir haben hier feste Regeln und wie, keiner hält die Regeln ein. Aber am Ende sind die genauso ängstlich, verunsichert und in so einer Unberechenbarkeit und vielleicht auch in so einem Kontrollverlust gefangen, den sie aber noch nicht wahrhaben wollen. Und deswegen klammern die sich umso mehr an ihre Knarren, um diesem Gefühl der Kontrolle wieder irgendwie Herr zu werden. Mhm.
Das ist interessant, wenn man ja auch davon ausgehen könnte, dass die, ich habe es schon gesagt, diese Mordlust in sich rumrintragen sozusagen, ne, was ja sozusagen aus der Langeweile heraus auch passieren könnte.
Oder der Angst.
Oder der Angst, genau. Aber das ist ja was, was, wo wir quasi als Leser auch innerhalb dieses Romans ein bisschen drauf getrimmt werden, dass scheinbar böse Sachen, die Menschen machen, auch auf eine Art und Weise entschuldbar sind irgendwie. Ne? Das passiert ja auch quasi innerhalb der Anstalt dann sozusagen, vor allem anhand der Frau mit der Brille. Ne? Die macht sich ja selber Schuldzuwürfnisse, weil ja dieser Autodieb umgebracht worden ist.
Ja.
Ne? Und sie gibt sich ja selber die Schuld, weil sie hat ja sozusagen ihn verletzt, was zu der Verletzung geführt hat und so weiter und so fort. Und das ist ja schon irgendwie ein Punkt nach einem sexuellen Übergriff auf sie, der ganz schön krass ist irgendwie. Ne?
Mhm.
Und ich finde, dass der Roman eine ganze Reihe von so philosophischen Fragestellungen hat, wo eigentlich auf den ersten Blick die Antwort irgendwie scheinbar klar ist, aber dann doch nochmal die Frage aufgeworfen wird, ja, steckt da nicht viel mehr dahinter? Steckt nicht hinter dieser menschlichen Aktion irgendwie so etwas Eigenes, eine Persönlichkeit, irgendwie einzelne Aspekte von Persönlichkeit, die dafür sorgen, dass das entschuldigt werden kann. Es wird die Frage aufgeworfen, ja, hat dieser Mensch in seinem Leben quasi nur böse Sachen gemacht, weil er ist ja auch ein Autodieb, oder verteilen sich gute und schlechte Taten nicht über ein ganzes Leben hinweg sozusagen? Es führt ja dann sogar noch zu der Tatsache, dass das, was mit Erinnerungen zu tun hat an diese Menschen, und dass nicht diese Erinnerung vielleicht ein Bestandteil von Unsterblichkeit ist, mhm, sozusagen. Ne? Also Unsterblichkeit sozusagen als sozusagen zum einen die Erinnerung, aber auch bezogen auf das, führen nicht die Taten, die Menschen tun, zu Ereignissen, die in der Zukunft eine Rolle spielen? Und ist das nicht eine Form von Unsterblichkeit, die dann vielleicht nicht mal auf diesen einzelnen Menschen zurückgeführt werden kann? So eine Art Butterfly-Effekt in die Zukunft, wenn man so will, eigentlich, ne? Und das ist hier spielt hier eine große Rolle, dass quasi auch noch in den schlimmsten Taten irgendwie eine Form von Empathie gefördert wird bei uns zu Lesern sozusagen. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht mal so viel Empathie mit den Soldaten tatsächlich selbst geführt, aber du zeigst mir ja gerade, dass das trotzdem irgendwie geht und dass ich da vielleicht irgendwas übersehen habe irgendwie in irgendeiner Form, weißt du? Also das ist so einzelne Aspekte.
Also übersehen weiß ich jetzt nicht, aber man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, wenn wir es jetzt hier mit Menschen zu tun haben, dass jetzt keiner von denen böse ist.
Ja,
wie der große böse Magier, der die Welt beherrschen möchte aus dem Grund der Boshaftigkeit oder so, ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle von denen einen guten Grund haben, etwas irgendwie zu tun. Ja, die machen das ja nicht einfach so. Da stellt sich ja kein Soldat in die erste Reihe und sagt, ich habe Bock, jemanden zu erschießen, bitte nehmt mich. Sondern der hat vielleicht einfach Angst oder will seine Sicherheit verteidigen oder was auch immer. Genauso wie Saal 2. Das sind zwar vielleicht gerade erstmal ein paar Arschgeigen, ja, aber auch die sind ja. Die haben ja gerade irgendeine Not, die sie versuchen irgendwie, der sie irgendwie versuchen, Herr zu werden. Mhm. Und das machen die nicht über, nennen wir es mal, ja, vielleicht Nähe und Empathie, sondern die machen das über, ich gebe jetzt hier Befehle, weil wenn ich die Befehle gebe, habe ich die Kontrolle und damit mindere ich dieses Gefühl des Kontrollverlusts. Mhm. Ja, und das stößt natürlich nicht so richtig gut an bei den Leuten aus Saal 1 und das macht ja dann die Konflikte aus, ja.
Mhm.
Und selbst diese Abtrünnigen, die da sind, ja, das kann man ja aus Sicht, sagen wir, der Leute aus Saal 1, ist das natürlich furchtbar, weil da fehlt Essen. Ja, wie können die es wagen? Die müssen doch mal daran denken, wir hängen das hier zusammen, bla bla bla, das ganze Ding. Aber aus deren Sicht ist es deren Strategie, für sich zu sorgen. Und wenn es ums Essen geht, das Grundlegende, das habe ich schon gesagt, dann macht man alles, was notwendig ist. Da geht es erstmal nur um mich. Und wenn ich versorgt bin, dann kann ich mich um andere kümmern.
Also quasi das menschliche Grundbedürfnis des Essens oder nach Ernährung, dass man
überleben.
Überleben, genau, richtig, ja. Das kann ich wirklich verstehen. Was aber sehr, sehr schwer zu verstehen ist, und ich kenne auch andere Medien, in denen das genauso kontrovers bearbeitet wurde, in einem sexuellen Übergriff, der jetzt hier in dem Fall, ich glaube, ein Touchen an die Brust sozusagen war, ne, steckt ja schon so, man kann sich das schon relativ schnell vorstellen, wenn die beiden mal allein wären und in Anführungsstrichen ungesehen, sage ich jetzt nur so, ne, aber es passt natürlich hier besonders gut,
ja.
Dass dann auch sowas wie eine Vergewaltigung tatsächlich eine Rolle spielen könnte.
Das wurde ganz klar angedeutet.
Genau, richtig, das wurde ganz klar angedeutet. Und da steckt ja dann trotzdem irgendwie so diese Frage drin, ist dieser Mensch dann auch irgendwie, und ich sage das wirklich in Anführungsstrichen, nicht nur Gefangener seiner eigenen Triebe, ne? Im Prinzip hat man in so einer Situation, in der auch sozusagen Sexualität, ein sexuelles Leben, was ja auch ein elementarer Bestandteil des menschlichen Lebens ist, ist das dann nicht so weit weg, dass auch so eine Handlung dann entschuldbar wird vor dem Hintergrund, dass dieser Mensch ja aufgrund sozusagen der Wehrhaftigkeit der Frau dann im Nachhinein erschossen wurde oder umgebracht wurde. Ne? Also entschuldigt nicht der Mord an dieser Figur im Nachhinein nicht diese Wehrhaftigkeit sogar auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist ja eine Frage, die die Frau selbst stellt. Ne? Und das finde ich ein ganz schön, das ist erstens für so eine Figur auch schon oder für jeden Menschen eigentlich ein ganz schön krasser Schritt, den man nicht erwarten würde. Und es ist aber auch ein Schritt, bei dem man so als Leser erstmal vor so einem Unverständnis steht, finde ich. Ne?
Ich würde, glaube ich, Ursache und Bewertung trennen, ja, gerade in dem Fall. Also das, was der getan hat, wir bewerten das ganz klar als schlecht, ganz klar negativ, ja. Und das war einfach übergriffig, er ist über die Grenzen der Frau rübergegangen und sie hat sich zur Wehr gesetzt. Sie musste sich zur Wehr setzen.
Und das nach sehr kurzer Zeit, würde ich noch sagen. Ne? Das war so gefühlt Tag 1, Tag 2 oder so. Ne?
Genau, so. Und selbst da könnte man jetzt gucken, man könnte ihm jetzt unterstellen, auch dieser Mann ist nicht grundsätzlich böse, auch weil er eine Sache gemacht hat, die schlecht war oder als böse bewertet wird. Ganz klar. Auch der hat vielleicht, sagen wir, einen Umgang mit Frauen gelernt, ja, in dem Macht und Erniedrigung eine Rolle spielt, weil er, wenn ich natürlich andere erniedrige, in dem Fall die Frau, erhöhe ich mich damit automatisch, ja, ohne selbst irgendwas zu tun für mich und fühle mich damit besser. Also, es gab eine Strategie, damit ist er irgendwie durchgekommen, ja, oder auch nicht und er hat nichts anderes gefunden und in dem Fall greift er ebenfalls auf diese Strategie zu, um einfach vielleicht ein Gefühl von Macht wieder zu haben, Kontrolle, das immer wieder, ja, und das endet halt einfach in diesem sexuellen Übergriff. Und das möchte ich jetzt ganz klar machen, da hier kommt die Trennung, was es nicht entschuldigt. Das macht es nicht weniger schlecht, nur weil vielleicht die Gründe dahinter nicht rein böswillig waren. Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt.
Ja, hast du auf jeden Fall. Aber ich finde das trotzdem ganz spannend, wozu uns dieser Roman hier eigentlich bringt, weil ich finde, das ist eine Riesenleistung, dass wir im Prinzip in so einer Situation, in der die, ich sag mal, 90% der Menschen als eine klar ablehnenswerte Handlung empfinden, dass wir trotzdem sozusagen in die Situation gebracht werden, dass wir über diese Figur, die das getan hat, nachdenken, psychologisieren und irgendwie eine Form von Erklärung für dieses Verhalten suchen. Ich finde das ziemlich, ziemlich spannend, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das im wahren Leben trifft man nicht so häufig auf Menschen, die genau das machen würden, sozusagen.
Ne? Ja, naja, das ist sonst, also wir können uns ja jetzt hier die Zeit nehmen und ich sag mal, die Informationen sind jetzt auch begrenzt, sagen wir es mal. Ne? Wir haben ja nur ein Buch, das ist das jetzt beschrieben. Wir haben ja jetzt hier nicht 25 Biografien vor uns liegen. Ja, das ist ja. Und es ist natürlich leicht, es macht es natürlich auch leicht, also auch José macht es uns leicht, die Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen, weil die ja keine Namen haben, die für etwas stehen, sondern die haben die Beschreibungen, wie sie aussehen, ja, oder Berufe, denen sie nachgegangen sind. Und das fördert natürlich diese Oberflächlichkeit. Ja, weil der Autodieb, das ist ja schon die Beschreibung, weil als den kennen wir ihn, also ist der Autodieb. So, fertig. Mehr als diese Dimension gibt es dann nicht. Ja, oder die Frau des, das was wir am Anfang gesagt haben, die Frau des Arztes ist die Frau von. So, aber es stellt sich raus, nee, damit kommt man nicht weit. Nur mit dem Blick aufs Außen oder auf das, was sie nur einmal getan oder zweimal getan haben, sondern das ist halt alles ein bisschen mehrdimensionaler.
Absolut, ja. Und ich würde sogar sagen, gerade diese Begrenzung der Informationen über die Figuren fördert noch den Interpretationsdruck, den man auf sie hat. Also nochmal drüber nachzudenken, was steckt da eigentlich für ein Mensch dahinter? Und gerade auch der Fakt, dass so Figuren, die zwar nur kurz mal vorgekommen sind, die ansonsten nicht viel Screentime in Anführungsstrichen hatten, die jetzt aber weg sind, da ist es auch so ein bisschen schade, finde ich, dass die jetzt weg sind. Also nicht schade im Sinne von, ich finde das schlimm, dass die jetzt hier entfernt wurden aus dem Roman, sondern ich hätte gern mehr über diese Figuren sozusagen erfahren und spüre, dass ich die sozusagen kennenlernen wollte. der Taxifahrer,
ja, habe ich auch gedacht.
Die zwei Polizisten, ne? Ja, und genau. Ich glaube, noch irgendeine Figur war dabei, ne? Es waren vier insgesamt.
Na, der Mann, der mit der jungen Frau geschlafen
genau,
hat.
Genau, richtig, ja. Ja. Die sind jetzt einfach weg und das sind aber Figuren, die uns ja explizit, die nochmal herausgezogen wurden aus dieser Masse sozusagen einfach. Ne?
Ja.
Und das ist spannend, dass man jetzt selbst merkt, na, schade irgendwie.
Was ja auch heißen könnte, dass nicht nur, weil die jetzt gut Screentime bekommen, heißt es, dass die bis zum Ende durchhalten. Mhm. Ja, also auch die könnten uns ja weggenommen werden.
Genau, richtig, ja.
Ich finde es noch. Warte mal, ich hatte jetzt gerade einen guten Punkt, da war eine super Überleitung, habe ich jetzt vergessen einfach. Okay. Wir waren jetzt bei Oberflächlichkeit, Tiefe, genau, genau. Und wir lesen ja sehr viel Tiefe jetzt hier rein, ne? Und holen uns das raus, was wir so haben. Und gleichzeitig werden die Leute, die wir, diese Blinden, die dort sind, in mehreren, also gerade mit Sprache und Ausdruck, immer wieder entmenschlicht. Ja, das sind die Blinden, die kriechen wie Schweine, die blöken wie Schafe, das sind eine infizierte Wunde, es ist wie ein tollwütiger Fuchs, das ist wie das Gift geht mit dem Tier oder was du vorhin
genau,
gesagt
richtig.
Hattest.
Genau, richtig, es ist auch die Regierungsbeamten oder die Soldaten beschreiben dann auch die Blinden, die das Essen holen, als Krebse, die ne, so ein bisschen seitlich laufen.
Ach so,
und so.
Ja, genau.
Und die Leute, die dann diese Menschenmasse, die dann nochmal reingetrieben wird, wird auch als Schafe bezeichnet. Die reingetrieben werden.
Genau. Ja. Und das ist ja irgendwie aus Sicht dieser Internierten ist das klar ein Kampf ums Essen und Überleben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als drückt diese Entmenschlichung wie so eine einstürzende Wand auf die und die versuchen, die mit aller Macht fernzuhalten und zu sagen, oder auch zu spüren, wir sind noch Menschen, wir sind noch da, ja, wir haben einander, wir können uns lieben, wie oder auch unterschiedlich lieben, es hatten ja übrigens zwei Sex dort, ne,
ja.
Wir können miteinander streiten, aber irgendwie auch miteinander kooperieren, irgendwie, wir haben nicht mal mehr unseren Namen, auch das haben wir schon abgelegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als drücken die so gegen diese drohende Entmenschlichung und wenn sie diesen Kampf aufgeben, ist Feierabend. Ja. Dann sind es Tiere. Und deswegen finde ich diesen Satz so gut von dieser Frau mit dem Arzt, dass sie sagt, wir müssen nicht wie Menschen leben. Es ist kein Hotel oder kein was auch immer, sondern dürfen wir nicht wie Tiere leben. Weil wenn das der Fall ist, dann ist diese Decke der Entmenschlichung eingebrochen, über die zusammengefallen und dann ist Feierabend. Dann fressen die sich gegenseitig.
Ja. Und da gibt es ja auch Positivaspekte sozusagen, ne? Also zum Beispiel auch, dass das Sehen wegfällt, führt ja auch dazu, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es in der verloren gegangenen ersten Folge oder in unserer regulären ersten Folge, also quasi in, also in der zweiten Folge, aber in unserer jetzt regulären ersten Folge gesagt habe, dass der Verlust des Sehens ja bis zu einem gewissen Grad, geht mit super vielen negativen Punkten einher, aber dass das ja auch in gewisser Weise eine Befreiung ist davon, quasi Menschen zu sehen, beziehungsweise die Konstruktion von Menschen zu sehen. Ne? Also es ist ja so, dass wir uns alle auf eine bestimmte Art und Weise konstruieren über Geschlechter sozusagen, über die Kleidung, die wir tragen, über Frisuren, das Geld, was wir ausgeben, die Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen und so weiter und so fort. Ne? Das spielt ja eine große Rolle. Und es gibt hier auch einen Aspekt, wo das nochmal herausgearbeitet wird, nämlich die Frau mit der Brille hatte ja quasi so eine Art Fehler an ihrem Auge, weswegen sie überhaupt eine Brille getragen hat. Ne? Und die Frau des Arztes überlegt ja dann, ob sie ihr tatsächlich sagt, dass das Ding ja so gut wie verheilt ist irgendwie.
Ja,
gefühlt,
genau.
Ne? Und sagt dann noch so oder denkt dann, ja, sie hätte sich bestimmt gefreut, hinterfragt aber dann gleichzeitig diesen Punkt, weil das ja irgendwie absurd ist, weil ja sowieso niemand sie sehen kann sozusagen. Ne?
Mhm.
Also es fällt ja sowieso weg. Das heißt, sie hinterfragt im Prinzip die Absurdität dessen, dass die Frau sich freuen würde, obwohl ihre neu gewonnene Schönheit jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne?
Ja, klar.
Aber dass das ja nicht gesehen wird. Ne? Und das ist ja schon interessant, dass das ja auch quasi eine Befreiung ist und so eine Art auch Befreiung von bestimmten Klassenzugehörigkeiten oder so oder anderen Zugehörigkeiten, Vorurteilen, wenn man so will, die sich über das rein Äußere definieren.
Obwohl ich glauben würde, dass sich die junge Frau darüber freuen würde zu hören, dass es besser geworden ist, auch wenn sie es nicht mehr sehen kann oder nicht mehr merkt, weil das ist ja ein Prozess gewesen, den sie ja verfolgt hat. Sie hat ja diese Augentropfen genommen, war beim Arzt und in der Apotheke und so weiter und so fort. Und selbst wenn sie das jetzt faktisch nicht bräuchte, würde es, glaube ich, für die junge Frau wichtig sein, das zu wissen, dass es das ist und dass sich irgendwas zum Guten wendet. Und irgendwas, okay, ich bin wieder ein Stückchen gesünder, als ich das vorher war. Und jetzt bin ich wieder wie vorher, vor dieser Augenerkrankung, sondern ich bin jetzt wieder so ein bisschen hergestellter, obwohl dieses weiße Zeug dann noch mit auf meinen Augen liegt. Mhm.
Ganz genau. Aber gerade auch dadurch, dass Zivilisation und das menschliche Leben ja über weite Teilen, zumindest bei den allermeisten Menschen, ja auch sehr visuell geprägt ist. Ne? Also es kommt aus so einer gewissen Art und Weise von Gewöhnung, Routine, dass man sehen kann, dass das halt eine elementare Fähigkeit ist, die wir als Menschen haben. Und daher kommt ja überhaupt erstmal dieser Punkt, dass das überhaupt so diese Wichtigkeit erlangen kann, die jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wichtig ist, aber aus dieser Prägung heraus dann wieder wichtig werden könnte für die Person. Ne? Also dass sie sagt, okay, das ist wieder weg.
Ne? Nur fürs Gefühl.
Genau.
Richtig. Für das eigene Wohlbefinden.
Genau. Aber es wäre ja quasi dann wahrscheinlich weniger wichtig, wenn sie von Anfang an, von ihrem Lebensbeginn sozusagen, nicht hätte sehen können, ne?
Das weiß ich nicht. Ja. Aber das muss man ja immer gucken, weil für die Frau ist, was für den einen wichtig ist, ist für den anderen nicht so wichtig. Aber wenn man ein Wohlbefinden spürt, ja, dann macht es einen stärker gegen diese fallende Wand der Entmenschlichung. Ja. Das hilft dagegen, einfach zu spüren, ich bin nicht verloren. Ich bin kein Tier, ich bin nicht am Ende.
Ja, genau, richtig. Und das ist das vielleicht noch als Abschluss so für diesen Punkt, für mich zumindest so, du kannst dann gerne noch was dazu sagen. Das ist halt was, generell diese ganzen philosophischen Fragestellungen, über die wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben, ist etwas, die hier immer wieder irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel auch noch die Personifikation dieser Blindheit generell als ein böser Geist, der herumschwirrt, der sozusagen mit dem Tod auch befreit wird und so. Und dann kann man ja wieder drüber denken, ist das irgendwie eine Person oder ist das irgendwie, ist vielleicht der Gedanke auch daran schon irgendwie etwas Böses, was in dich eindringt sozusagen, was für Angst sorgt, was ja dann auch ein Thema wird noch bei uns irgendwie, ne? Das spielt ja dann gerade zum Ende dieser Passage eine Riesenrolle. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend.
Aber es ist ja interessant, weil das passt so dazu, wie sich Menschen schon seit Urzeiten übernatürliche Sachen erklären.
Ja.
Die geben dem einfach eine Person. Ja, dann ist es nicht, also hier die Sonne und so weiter, aber dann ist das vielleicht, was weiß ich, irgendein Sonnengott, der dafür sorgt, dass, oder es ist Gaia als Mutter Erde, die dafür sorgt, dass, oder es ist Zeus, Hera und Apollo, dieser ganze Pantheon an römischen und griechischen Göttern, die für alles irgendwie stehen, oder es ist, was weiß ich, der Wille Gottes, oder ja. So.
Ich wollte es gerade sagen, gerade in der christlichen Kultur ist ja auch, also in anderen wahrscheinlich auch, ich bin jetzt nicht so, was andere Gottheiten, Kulturen und so angeht, so wahnsinnig felsenfest sicher, aber gerade in der christlichen Kultur wird ja sozusagen auch, werden ja gute und böse Taten auch moralisch sozusagen in die Richtung Gottes oder des Teufels sozusagen interpretiert sozusagen, ne? Also man hat was Böses getan, der Teufel ist in dich gefahren und hat dafür gesorgt, dass du das tust sozusagen, um dich in die Hölle zu ziehen oder so.
Ja, oder es kommt irgendwas und der Herr testet oder was auch immer. Also dem wird eine Bedeutung beigemessen, um das irgendwie fassbarer zu machen. Das ist, glaube ich, schwer auszuhalten, dass einfach so große, also viel, viel größere Ereignisse einfach so hinzunehmen, wenn man sie nicht irgendwie erklären kann oder nicht wissenschaftlich erklären kann, weil das gibt es nicht. Wir können es wissenschaftlich nicht erklären, noch nicht, woher die Blindheit kommt. Deswegen, das kann nicht einfach so stehen bleiben. Das ergibt so eine Spannung, die nicht auszuhalten ist.
Ja, genau. Und im Prinzip ist das ja, besteht ja das, was wir jetzt hier gelesen haben, diese Passage aus mehr oder weniger diesen Polen sozusagen. Wir haben so einzelne Elemente der Handlung oder von Handlung tatsächlich, die immer wiederholt werden, das Holen des Essens, die Diskussion über was machen wir und so weiter und dann immer wieder diese kleinen Einwürfe, diese Gleichnisse, Parabeln und so weiter, die dann wiederum für so einen Interpretationsdruck bei uns sorgen. Also in Bezug auf bestimmte Aspekte oder auf bestimmte Menschen und die Fragestellungen, die mit den Handlungen und so weiter einhergehen. Ne? Und das ist schon ganz schön stark.
Erstaunlicherweise kann man das Buch auch gut lesen, wenn man jetzt nicht Bock auf Interpretationen hat. Weil dann geht es trotzdem runter, weil da passiert genug und man kriegt trotzdem ein Bild, Und es wird ein Bild vermittelt, wie es dort aussieht, wie es dort zugeht, wie es den Leuten geht. Ganz klassisch Roman halt. Auch das lässt sich gut lesen. Also nur, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, dass das jetzt nicht, dass nicht jeder Absatz irgendwie in der Allertiefste irgendwie durchinterpretiert werden müsste. Wir machen das einfach, weil wir es gerne machen und weil das eben Teil des Podcasts ist. Fertig. Aber man kann das Ding auch einfach gut weglesen und trotzdem erschüttert sein.
Genau, also es hat auch diese, ich sag mal so, Elantris-Vibes zwischenzeitlich drin und so viel. Wo wir
einfach ganz normaler Roman, ist genau. Halt auch da.
Ja, so, genau.
Das ist völlig ist super.
Ja.
Ich würde jetzt gerne, im nächsten Punkt würde ich jetzt darauf eingehen, was ist in der Welt los? Und zwar, ja? Gut. Und zwar erfahren wir das tatsächlich, wir sind jetzt, wie viele Tage sind wir jetzt hier drin? 3, 4, 5, eine Woche?
Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, zwischenzeitlich wird mal 3 gesagt, aber dann vergeht schon wieder ein bisschen Zeit. Also ungefähr 3, 4 würde ich sagen, schätzen jetzt.
Ja, so Woche plus, minus. So
es ist ja generell auch ein Thema, dass auch das Gefühl für Zeitlichkeit so ein bisschen verloren geht, dadurch, dass man ja keine funktionierende Uhr hat, die wir jetzt wieder bekommen und so. Ne? Deswegen kann man das so ein bisschen schwer sagen, aber wir sagen mal eine Woche grob. Ja.
Gut. Jedenfalls kommt dieser Alte mit der Augenklappe rein, hat nicht nur sein Radio dabei, sondern auch Informationen, weil er eben so spät erst dazugekommen ist und ein waches Kerlchen war und hat so ein bisschen beobachtet, was los war. Und das erzählt er diesen Leuten. Und das ist im Grunde die Passage, die du am Anfang vorgelesen hast, wo wir das als Beispiel genommen haben. Da löst sich der Erzähler quasi also der auktoriale Erzähler vom alten Mann. So. Also, was ist passiert? In den ersten 24 Stunden gibt es hunderte neue Erblindete. Am zweiten Tag gar nicht mehr so viele. Und die Regierung hat so recht hoffnungsfroh gedacht, naja, das ist jetzt alles ein bisschen zufällig, ein bisschen unglücklich gelaufen, aber die Kurve im Grunde fällt ab und das müssen wir jetzt im Grunde kurz aussetzen und dann ist das bald vorbei. Die Infektion läuft aber weiter und zwar langsamer als vielleicht am Tag 1, aber sehr, 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 sehr stetig. Das wurde beschrieben mit, als würde so in so einem überschwemmten Land plötzlich aus dem Boden ganz viele kleine Flüsschen rauskommen. Und man weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Und so war diese Wahrnehmung davon, dass plötzlich alle erblindet sind. Es gibt eine Reihe an Kolloquien, Seminaren und Diskussionsrunden, zu denen sich so Experten zusammengefunden haben, um rauszufinden, was man jetzt eigentlich machen könnte. Das Problem ist, dass die auch relativ schnell aufgelöst wurden, weil auch dort die Leute einfach erblindet sind, teilweise auf dem Podium während ihrer Rede am Mikrofon. Die Regierung weiß selber nicht so richtig, was jetzt zu tun ist und das merkt man daran, dass die mehrmals ihre Strategie gewechselt haben. Erst wollte man eigentlich nur diese Internierung fortführen, also das, was wir jetzt erlebt haben. Oder dann hat man noch überlegt, naja, man könnte ja auch die Blinden bei den Familien zu Hause lassen, aber dann erblinden die ja auch und dann ist ja völliges Chaos, weil da irgendwie keiner so richtig weiß, also es wuchert dann so, ja. Und seit 2 Tagen hat man sich überlegt, man könnte doch Zeltlager erschaffen, was auch eine andere Form der Internierung ist. Und selbst dort gab es am Anfang Freiwillige, die denen geholfen hat. Ne? Wir machen sauber und wir sorgen alle dafür, aber auch die sind alle erblindet. Und deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass das mit den Zeltlagern eher so eine schnelle, vorübergehende Idee war, die vielleicht gar nicht so einen großen Halt hat. So, der nächste Punkt ist der Verkehr. Der öffentliche Verkehr ist ein Chaos gewesen und ist mittlerweile eingestellt, denn die Busfahrer sind erblindet und das wurde so durch den Erzähler so beschrieben mit, naja, besser der Busfahrer ist erblindet als eine defekte Bremsleitung, weil dann können wir ja die Schuld auf diese Erblindung schieben und dann kann uns keiner an den Karren pissen. Tatsächlich hat man dann später, als andere Busse verunglückt sind, weil da eben eine defekte Bremsleitung war, die Blindheit vorgeschoben und gesagt hat, naja, der Busfahrer ist ja erblindet, deswegen können wir dafür jetzt auch nichts. Also Verantwortung wird dann nicht übernommen und letztendlich fährt keiner mehr mit den Bussen. Die Piloten der Flugzeuge, die erblinden natürlich auch. Und also sind natürlich auch mehrere Flugzeuge abgestürzt, sodass auch die Leute nicht mehr fliegen, weil warum auch? Und das zieht sich weiter bis ins Kleinste, bis zum Fahrrad. Im Grunde fährt keiner irgendetwas. Es gibt kein Fahrrad, es gibt keine Autos, es gibt keine Busse, nichts davon. Alle sind irgendwie zu Fuß unterwegs und stolpern mehr oder weniger durch die Stadt und gehen sich auch irgendwie aus dem Weg. Es gibt wohl noch so ein paar Sehende und wenn die einen Blinden sehen, suchen die das weiter. Ja, also auch die Blinden in dieser Stadt laufen da ich stelle mir vor, mit so aufgesprungenen Schienbeinen vor alles, was da irgendwie so im Weg steht und sind völlig hilflos. Am Ende konnte dieses weiße Übel nicht eingedämmt werden und es sprießt wild in dieser Welt, was natürlich die Situation unserer Internierten noch viel, viel absurder macht.
Ich habe nur eine Ergänzung noch dazu. Es ist auch noch die Rede von dem medialen Umgang damit, ne? Also, dass so auch von den Medien quasi so ein Gemeinwesen beschwört wird, genauso wie von der Politik. Und das ist so eine ja lächerlich anmutende Optimismusverbreitung durch so Phrasen und Sprichwörter und sowas gibt, ne? Also so nach dem Motto, ja, Glück vergeht, Unglück auch, so ungefähr. Also ich hab das ein bisschen paraphrasiert.
Genau so. Kein Glück ist ewig oder ja. Nee, kein Unglück ist dauert ewig, genau.
Ja, genau, ja, richtig.
Wir müssen nur abwarten.
Ja. Und dass auch hier so eine Rolle von oder Sensationsjournalismus eine Rolle spielt, ne? Also man könnte ja meinen, okay, in einer funktionierende Mediengesellschaft würde sozusagen relativ pragmatisch darüber berichtet werden und so, ne? Und das ist ja, man versucht irgendwie die Menschen ruhig zu halten und so und tatsächlich wirkt das hier so ein bisschen wie in Deutschland bei der Zeitung mit den vier Buchstaben sozusagen, ne? Dass man da losgeht und sozusagen, hey, Sensation, schon wieder ein Bus gegen einen Posten gefahren oder sowas, ne? Ist die Blindheit dran schuld? So ungefähr, ne? So,
hat jemand den blinden Podiumssprecher gefilmt, wie er gerade blind geworden ist und schreit, ich bin blind, ja, sowas.
Ja, genau. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren jetzt erst so eine Pandemie sozusagen und da fühlt man sich natürlich zwangsläufig auch so ein bisschen daran erinnert, ne? Also ich finde jetzt nicht so wahnsinnig krass natürlich, es gab natürlich so Quarantäneverordnungen und so weiter und so fort, aber die Planlosigkeit, die hier sozusagen vonstatten geht, übersteigt das natürlich nochmal deutlich, ne? Gerade von politischer Seite. Du hast ja schon gesagt, zunächst diese Quarantänesammlung in den Gebäuden, die Zeltlager und so weiter. Die Begründung dafür finde ich auch schön, warum dann die Blinden bei ihren Verwandten und so weiter zu Hause bleiben sollen. Zum einen wegen der zu hohen Kosten für die Politik.
Ah ja, genau.
Weil der Verkehr gestört würde und weil ja auch die Befindlichkeit der Sehenden draußen in der Welt gestört werden könnte, weil die ja Angst davor haben und das kann man den Leuten ja nicht zumuten sozusagen, ne? Und gerade die hohen Kosten, das hat mich so ein bisschen in Deutschland an die Diskussion um unsere Pflegeeinrichtungen erinnert, tatsächlich so nach dem Motto, ne? Also wir investieren weniger in die Pflege, weil die Verwandten können das ja auch machen und so, ne? Die haben ja dann noch Freizeit sozusagen, wo sie das auch noch unterkriegen. Also man fühlt sich auch da irgendwie zwangsläufig so an seine eigene Realität irgendwie zurückerinnert oder da zurückgeworfen, habe ich den Eindruck.
Ja, das macht sich immer schön, weil, also für, ja, für mich sind, persönlich sind diese Bücher immer so ein bisschen Eskapismus noch, ja, dass man irgendwie rausgeht und sagt, ja, wir kennen das alle, jetzt diese ganzen, also ich verleihe ja die Augen oder guck's mir gar nicht an, wenn man so Sachen sieht, in denen die Pandemie irgendwie, die wir hatten, irgendwie Thema war. Ja. Da sind die Leute mit Masken oder es wird irgendwie als Thema das ist gut jetzt, reicht mir jetzt und jetzt kommt es halt wieder und es verankert das nochmal so ein bisschen bei uns in dieser Welt, was es noch irgendwie unangenehmer, vielleicht auch ein bisschen nervig macht, aber irgendwie auch unangenehm macht.
Es ist ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe früher sehr, sehr viel Thilo Jung geschaut. Und da gab es natürlich auch zu der Pandemie verschiedene politische Diskussionen. Und ich habe da mal so eine Zusammenfassung gesehen und da hat er immer die Leute gefragt, ja, welches Buch würden sie aktuell denn lesen? Und quasi durch die Bank haben alle irgendwie gesagt, ja, Albert Camus, Die Pest muss man jetzt lesen sozusagen, ne? Und da gibt es natürlich auch sehr viele Reminiszenzen daran, so, ne? Ich habe das mal angefangen, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Das war, glaube ich, genau in dieser Phase irgendwie. Und es gibt aber auch hier ganz starke Bezüge. Also das ist auch mit Pandemie, planlose Politik und so, die Gesellschaft bricht zusammen und so weiter und so fort, ne? Also da gibt es sehr, sehr starke Anleihen. Und da gibt es, glaube ich, schon relativ stark auch einen Bezug dazu, dass man in solchen Situationen auch zu Medien irgendwie greift oder dass die wieder populär werden, die eben genau so ein Thema haben, ne? Ich kann mich auch zum Beispiel ganz kurz nur im Filmbereich daran erinnern, dass während der Pandemie dann so Filme wie Outbreak von Wolfgang Petersen eine Rolle gespielt hat, wo es auch um so eine Pandemie geht. Oder es gab dann auch noch so einen anderen Film, auf den Namen komme ich gerade nicht, die dann auf einmal hochgeschossen sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu einem dieser Filme meine Kritik geschrieben habe und der Kommentar da, und habe das dann auch bezogen auf die Pandemie, warum das hochkommt und so. Und einer der Kommentatoren darunter hat geschrieben, ja, das ist jetzt aber Quatsch, das jetzt so auf unsere Pandemie zu beziehen und so weiter und so fort. Und ich habe dann nur drunter geschrieben, ja, was denkst du, warum das gerade jetzt irgendwie Thema ist oder warum gerade jetzt eine neue DVD veröffentlicht wird zu diesem Film? Ja, gerade deswegen, ne? Deswegen, es ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber man kann es, glaube ich, nicht verhindern, dass die Menschen dann in solchen Medien dann auch sowas sehen, was mit ihrer eigenen Situation gerade was zu tun hat, ne?
Na klar, und auch, ich meine, wir haben es jetzt vorhin gemacht, wir überstrapazieren das jetzt mal so ein bisschen, auch die versuchen ja mit diesem Kontrollverlust umzugehen, jeder auf seine Art und Weise. Wir haben jetzt hier nicht die einzelne Nachrichtensprecherin, sondern eher so die Institution Nachrichtensender oder die Institution, was weiß ich, irgendwelche Finanzämter oder Finanzdinger, ja, auch die versuchen damit ja irgendwie umzugehen und die machen das halt, wie sie es machen. So, also die können ja jetzt nicht, klar, also wenn die Leute ganz, wenn die entscheiden, wo die Gelder hingehen, dann ist deren Hammer für das Problem, Nagel, einfach die Gelder hin und her zu schieben, ja, oder so, genau. Ja? Oder für den Nachrichtensender ist es dann halt einfach zu berichten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber irgendwie ist es eine Form, damit umzugehen, und dass das nicht hilft, ist erstmal eine andere Geschichte. Aber die machen halt irgendwie
und
was.
Und das passiert natürlich auch dann aus einer gewissen Gewohnheit heraus, weil eigentlich macht es ja keinen Sinn mehr, auf so eine sensationelle Art und Weise zu berichten, weil wir sind ja in einem kompletten Ausnahmezustand. Alltag ist ja sehr schwer herzustellen sozusagen. Und trotzdem aus der Gewohnheit heraus, weil wir es vorher schon immer so gemacht haben, machen wir es jetzt natürlich auch. Ne? Als ob es überhaupt keine andere Möglichkeit so gefühlt gibt.
Ja, oder es ist halt auch einfach so ein Umgang mit so einer Absurdität. So, weißt du, wenn wir jetzt auf der Straße gehen würden und ich sehe etwas völlig Abgefahrenes, dann zeige ich da ja auch hin. Guck doch mal da. So, und vielleicht ist das mit diesen Nachrichtensendern auch so. Leute, guckt euch das mal an. Das ist völlig wahnwitzig, was hier passiert.
Mhm. Genau, aber ich glaube, der erste Schritt ist genau das. Und der nächste Schritt wäre ja dann aber, okay, wie gehen wir jetzt damit um, mit dem, was wir sehen, was da passiert? Warum läuft da ein Alien lang? Sollen wir uns irgendwie verstecken? Sollen wir irgendwie in unsere Häuser fliehen? Sollen wir das Vieh konfrontieren? Oder was weiß ich, ne?
Das gibt's ja hier nicht.
Genau, also keine Lösungsorientierung.
Du kannst hier nichts konfrontieren. Das, ja, genau. Das ist ja der große Unterschied.
Genau, richtig.
Du hast nichts, dem du irgendwas zuschieben kannst. Den Russen, den Nazis oder irgendwem. Das gibt es ja nicht. Das fehlt ja. Es fehlt dieses, es fehlt das Ziel, wo der Stress und wo diese Wut und Frust und diese Hilflosigkeit hin muss.
Genau. Ich würde es anders formulieren, vielleicht Lösungsorientierung wäre hier der Ansatz. Und das ist etwas, was in dieser medialen Berichterstattung, wir sehen jetzt keine Zeitungsartikel oder Fernsehberichte oder sowas, ne, aber was hier erstmal keine Rolle zu spielen scheint, so wirklich, ne, sondern das ist eher so dieses, da ist ein Bus gegen einen Dings gefahren, hat sowas mit der Blindheit zu tun, ne, ohne dass man recherchiert hat sozusagen, sondern man nimmt es erstmal an und vielleicht käme dann in der nächsten Ausgabe dann noch irgendwie eine Einordnung, eine Richtigstellung oder sowas, aber erstmal.
Aber eine Lösungsorientierung würde ja voraussetzen, dass ich fähig bin, einen klaren Gedanken zu fassen oder drei oder vier am Stück. Aber wenn die Situation so eine dermaßen Ausnahmesituation ist, bist du ja nicht im Kopf und setzt dich hin, okay, jetzt haben wir eine nie dagewesenes irgendwas, wir machen mal eine Liste. Was jetzt, weißt du, so eine vernunftbasierte Liste, weil das ist ja erst der nächste Schritt, weil vorher kicken ja die Emotionen hoch. Ja, die sind ja alle völlig aufgelöst und völlig panisch oder freuen sich oder irgendwas. Die sind in dieser Aufregung drinne. Und deswegen würde ich sagen, braucht es auch in diesem Sanatorium diese Beruhigung, damit sie sich runterfahren, um dann zu überlegen, wie kann es denn jetzt eigentlich weitergehen. Und die Frau des Arztes ist da vielleicht einfach schon ein bisschen weiter, weil die eben sehen kann. Mhm. Die hat den Überblick, die kann das einschätzen, die ist da vielleicht schon und alle anderen einfach noch nicht. Die sind in ihrer Hilflosigkeit.
Ja. Zwei Ergänzungen dazu. Also mir ist gerade aufgefallen, es gibt ja diesen Versuch, lösungsorientiert zu denken trotzdem, aber ich glaube, aufgrund der Unerfahrenheit funktioniert das einfach nicht. Das sind ja diese Diskussionsrunden und diese Debatten und so, von denen dann hier die Rede ist, ne, die aber ja als unfruchtbar dann beschrieben werden. Und der zweite Zusatz noch, weil es mir eben eingefallen ist, Contagion von Steven Soderbergh war der Film. Das war's.
Alles klar, gut. So, also es ist viel los und ich finde, es macht auch jetzt, macht es auch spannend, was würde denn jetzt als nächstes passieren? Weil die Frage könnte ja sein, na dann lassen wir die jetzt frei oder halten wir als Soldaten immer noch daran fest, die da drinnen festzuhalten oder versuchen die Internierten aus dem Sanatorium jetzt irgendwie rauszukommen, weil draußen ist es ja vielleicht nicht so dreckig wie hier, aber die Welt ist halt viel, 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 viel größer, weil hier drinnen haben wir es ein bisschen schon übersichtlich. Also ja, wir kennen noch nicht alles, aber es ist übersichtlicher als draußen in der ganzen Stadt. Es wäre spannend, wie jetzt damit umgegangen wird. Also was macht jetzt die Gruppe, die das gehört hat, mit diesem Wissen vom Alten, mit der Augenklappe?
Mhm. Es ist auch spannend zu gucken, wie entwickeln sich dahingehend dann generell auch die Dynamiken im Sanatorium? Ne? Also wir haben jetzt zwar diesen Konflikt quasi aus der Welt geschafft, mit dem die Infizierten müssen Angst davor haben zu erblinden, weil jetzt sind alle blind.
Das Thema ist durch jetzt.
Das Thema ist durch. Jetzt müssen sie sich quasi nur noch einigen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir mit der Außenwelt sozusagen umgehen, ob wir nach draußen kommen, das, was du gerade gesagt hast.
Ja, Fall. Genau.
Ja. Ja.
Also ich habe noch eine Sache.
Ich auch.
Und zwar ist es eine der letzteren Szenen. Und zwar ist das, nennen wir es mal die Gemäldeszene.
Genau, die habe ich auch, ja.
Ich leite die mal kurz ein, damit wir wissen, wo wir stehen. Und dann gehen wir da mal rein. Also, es ist, der Alte ist da. Und sie haben jetzt so ein bisschen Radio gehört. Und irgendwie kommen sie auf so eine, tauschen sich so ein bisschen aus. Der Alte fragt, glaube ich, was habt ihr denn als letztes gehört, was ihr gesehen habt? Und dann fangen die so an, die Frau des Arztes sagt, naja, ich habe ja im Notarzt gesessen oder in der Ambulanz gesessen, da in dem Auto, und habe ich den Helfer gesehen, den Krankenpfleger, und da bin ich erblindet. Was natürlich nicht stimmt, aber es passt zur Geschichte. Und die anderen erzählen so ein bisschen, was da passiert ist. Und dann kommt ein Mann, der nimmt an dem Gespräch teil, den kennen wir noch gar nicht. Und wir wissen, also der nimmt, wir wissen auch nicht, was das so ist, also wie der klingt, was der für einen Job hat, wie der aussieht, was auch immer, gar nichts davon. Das ist einfach nur die Stimme, die da so redet. Und die unterhält sich so ein bisschen mit dem Alten. Und der Mann beschreibt, dass er in einem Museum unterwegs war und sich ein Gemälde angeguckt hat. Und er beschreibt nach und nach Teile dieses Gemäldes, was er da sieht auf diesem Gemälde, und das wird kommentiert, so ein Hin und Her von, ich glaube, dem Alten, beziehungsweise von allen anderen, die da so mit in dieser kleinen Runde sitzen. Also der erzählt da irgendwas von, auf dem Gemälde hat er so ein Feld mit Raben und Zypressen gesehen.
Wir können es mal durchgehen tatsächlich, würde ich sagen.
Ja, das war jetzt das Erste, genau.
Ach so, genau.
Ja, genau. Und dann sagte der eine, naja, das klingt nach einem Holländer, weil der Typ, der das Gemälde gesehen hat, der wusste nicht so richtig, von wem das Bild jetzt ist. Ja, und dann fängt er an mit Feld und Raben, das könnte ein Holländer gewesen sein, die malen so irgendwie. Und dann gab es irgendwie einen Hund, der versank und schon halb begraben war. Das war auch irgendwas, ich glaube, ein Spanier.
Das war ein Spanier.
Das ist der Spanier. Dann gab es einen Wagen mit Heu, aber das ist so diese ganze Landschaftsmalerei aus England, Großbritannien und so weiter. Das kennt man auch irgendwie. Dann gab es eine Frau mit einem Kind auf dem Schoß. Sie haben gesagt, ja, das ist hier von irgendeinem Italiener oder Madonnenbild oder irgend sowas.
Nee, bei der Frau mit dem Kind auf dem Schoß haben wir tatsächlich keine Nationalität, sondern da wird nur gesagt, es gibt ja in der Kunstgeschichte sehr, sehr viele Gemälde, die genau das zeigen.
Ja, okay, also auch ein gängiges Bild irgendwie, was benutzt wird. Dann gibt es 13 Männer, die irgendwie zusammengesessen haben.
Gegessen haben.
Dann gab es eine nackte Frau mit blonden Haar in einer Muschel. Das war ein Italiener, glaube ich.
Ja, das war ein Italiener.
Das war der Italiener. Dann gab es eine Schlacht, Tote und Verwundete und ein ängstliches Pferd. Und dann war Feierabend. Dann ist er erblindet. So. Und das, was wir jetzt aufgezählt haben, das sind alles Versatzstücke aus unterschiedlichen Gemälden. Ich musste es googeln, ich habe es nicht erkannt. Also ich wusste, dass da irgendwas schräg ist an dieser Szene, deswegen habe ich da nachgeguckt. Und zwar sind das alles Versatzstücke aus unterschiedlichen Gemälden der Menschheit über der westlichen Welt, sagen wir es mal so. Ja, also wir haben das Feld mit Raben und Zypressen ist irgendein Bild von Vincent van Gogh.
Beziehungsweise, das ist lustigerweise eine Mischung aus zwei Bildern.
Ah,
es
ja.
gibt Weizenfeld mit Zypressen von Vincent van Gogh und es gibt das Kornfeld mit Raben von Vincent van Gogh.
Ja, okay.
Also eine Mischung aus zwei van Gogh-Gemälden, ja genau.
Hauptsache der Holländer. Dann haben wir den Hund, der versank und schon halb begraben war. Das ist der Hund von Francisco Goya. Die Bilder kann man sich gut angucken. Also die irgendwie kennt man die dann auch. Also wenn ich die gesehen habe, dachte ich, ja das habe ich schon mal gesehen.
Also ich kann sagen, zu meiner Schande, ich habe ja mal Kunstgeschichte für ein paar Semester studiert.
Aha.
Ich kannte einige tatsächlich von denen, also so drei hatte ich jetzt gesagt, also der Hund, der versank, den kannte ich. Dann das, was als nächstes kommt, der von dem Engländer, der Heuwagen, der von Pferden gezogen wird, ist von der Heuwagen von John Constable. Und die Frau mit dem Kind auf dem Schoß ist ja relativ, sag ich mal, diffus. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Gemälde. Das kannte ich jetzt selber nicht. Das muss ich auch googeln. Da gibt es ein Bild von Rembrandt. Es gibt ein Bild von Hans Brühlmann. Es gibt auch ein Bild von Vincent van Gogh, lustigerweise. Das, was natürlich irgendwie jeder kennt, ist die 13 Männer, die aßen. Das ist das letzte Abendmahl von Da Vinci. Und das, was ich noch kannte, das ist das letzte sozusagen, ist die nackte Frau mit blondem Haar. Das ist die Geburt der Venus von Sandro Botticelli.
Genau. Und die, zum Schluss die Schlacht und das ängstliche Pferd und so weiter. Das könnte auf Guernica von Pablo Picasso hindeuten.
Richtig, genau. Das ist, beziehungsweise das ist ein bisschen diffus. Also die Schlacht und die, das ist nicht ganz klar, ob die Schlacht sozusagen nochmal gesondert zu betrachten ist von dem Pferd. Weil so Schlachtszenen gibt es natürlich auch ewig viele, sag ich mal. Ich musste da an den Krieg von Otto Dix denken, weil ich da mal direkt davor gestanden habe in Leipzig, lustigerweise. Und Guernica, genau, von Pablo Picasso. Es gibt dann auch noch so ein Bild, Pferd von einem Löwen erschreckt von George Stubbs aus Großbritannien dann wiederum, was auch so ähnlich ist. Und es gibt auch, da kann man wieder beides zusammendenken, es gibt ein Gemälde, was sozusagen beide Aspekte vereint, also sowohl die Schlacht als auch das Pferd. Und das ist Goodbye Old Man von Fortunino Mattania. Man kann jetzt anhand meines, dessen, wie ich den Namen vorgelesen habe, erahnen, dass ich das auch ergoogeln musste mir. Da ist im Prinzip eine Szene zu sehen von Soldaten, die so einen Weg lang gehen. Und im Vordergrund ist ein Soldat, der sein sterbendes Pferd im Arm hält und es tröstet. Und das Pferd hat auch so weit aufgerissene Augen. Also das kann man so zusammendenken. Aber genau, so im Großen und Ganzen eigentlich ein Gemälde, aber da drin sind Versatzstücke von berühmten Gemälden, die eigentlich Einzelwerke sind.
Ja. So. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt damit?
Hast du eine These? Ich habe eine.
Hau mal raus. Ich habe diese Szene gelesen und wusste, das ist irgendwas. Mhm. Die hat so rausgestochen und die war auch verhältnismäßig lang. Ja. Das wirkte wie so Leuchtpfeile, die drauf zeigen, das ist etwas Wichtiges. Aber ich habe jetzt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen frei assoziieren, wo uns das hinführt, denn so richtig erschlossen hat es mir gerade nicht. Es wird hier noch in den Zusammenhang gebracht, bevor du jetzt einsteigst, das Thema Angst. Und zwar fällt der Satz, ich glaube, von der jungen Frau mit der Brille, dass wir waren schon blind in dem Augenblick, in dem wir erblindet sind. Die Angst wird uns auch weiter blind sein lassen. In diesem Zusammenhang findet diese Szene statt. Und der Mann, der das Gemälde beschreibt, was es natürlich nicht gibt, wird blind, nachdem er das ängstliche Pferd gesehen hat. Dann war Feierabend. Da würde ich irgendwie gleich einsteigen, aber fang du doch mal an.
Zu diesem Angstaspekt müsste ich mir auch was rausleiern, spontan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir leiern nicht, wir graben aus.
Ja, genau. Da habe ich das jetzt nicht in Zusammenhang gebracht. Ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, die einzelnen Themen und Motive dieser Bilder zusammenzudenken tatsächlich, sondern ich habe das erstmal betrachtet als eine interkulturelle Vereinigung von verschiedenen Kunstwerken zu einem, was es ja in dem Fall ist. Also wir haben ja Gemälde aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Kulturen. Es wird ja auch gesagt, es gibt oder wird ja gesagt, das eine ist von einem Italiener, das andere von einem Engländer. Dann haben wir einen Franzosen dabei, wir haben einen Niederländer dabei. Gut, Franzose wird jetzt nicht genannt, ehrlich gesagt, aber man könnte sich den auch vorstellen sozusagen. Einen Spanier dabei. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht so eine Art Leseanleitung ist für auch die Stadt der Blinden, weil es bestimmte Aspekte gibt oder meiner Meinung nach die Lesweise gibt, dass auch in die Stadt der Blinden verschiedene Werke aus der Literaturgeschichte drinstecken könnten, wo ich allerdings, und das muss ich auch zugeben, nicht das literaturwissenschaftliche oder literaturhistorische Wissen habe, um all diese Aspekte irgendwie rauszufinden. Aber ich habe schon gesagt, die Pest von Albert Camus ist ja etwas, was hier in die Stadt der Blinden auch schon so drinsteckt, ne? Also wo es ja auch um die Pest in so einem Ort in Algerien geht, und auch um das Versagen der ganzen Regierungsorganisation und wie die Leute damit umgehen und so. Und es gibt dann auch so Quarantäneverordnungen und sowas. Das ist so wie in die Stadt der Blinden im Endeffekt. Gleichzeitig liest sich das für mich so ein bisschen auch wie ein Kafka-Roman hier generell. Und das hat auch was damit zu tun mit gerade auch der Art und Weise, wie immer wieder diese Durchsage durchgereicht wird, wie die Regierungsverantwortlichen miteinander sprechen auf diese unempathische Art und Weise und zu sagen, wie mit den Menschen umzugehen ist und dass es im Prinzip nicht so wirklich einen Ausweg gibt. Und mich erinnert auch diese Unübersichtlichkeit dessen, wer gerade spricht, wo wir uns gerade befinden, dieser fließende Übergang zwischen verschiedenen Aspekten, auch sehr stark daran, wie so seine beiden großen Werke, Der Prozess und Das Schloss, geschrieben sind, weil da findest du diese Unübersichtlichkeit auch. Und es ist super schwer, da durchzukommen. Und er hat auch diese ganz langen, verschachtelten Sätze, wo man sich so durchwühlen muss und Schwierigkeiten hat, sozusagen den Überblick zu halten. Und ansonsten erinnert mich diese ganze Einsperrungssituation auch sehr, sehr stark an ich sag mal, so eine Konzentrationslager-Situation so im Großen und Ganzen. Und da musste ich denken an den Roman eines Schicksalslosen von Imre Kertész, wo es darum geht, dass ein kleiner Junge in ein Konzentrationslager eingesperrt wird auch und sozusagen all diese Verordnungen, diese Taten, die dort drin vorkommen, als Teil von einem natürlichen Alltag wahrnimmt, ohne dass er es als eine Ausnahmesituation wahrnimmt, die es ja in dieser historischen Verortung dann auch ist. Und das ist auch etwas, was wir hier irgendwie haben, dass es irgendwie so einen Zwang daran gibt, sich an so einen Alltag zu gewöhnen irgendwie. Und das, was sozusagen von außen reingetragen wird an Informationen, an Essenslieferungen und so weiter, als natürlichen Teil einfach wahrzunehmen dessen. Und dann gibt es natürlich, ja, es gibt natürlich, also ich bin so als Filmmensch so the craziest, habe ich irgendwann in der letzten Folge schon mal gesagt, dass mich das daran erinnert. Das hat generell sehr viel auch, finde ich, von so Bildern aus so Zombie-Filmen irgendwie, wenn man sich vorstellt, dass die Menschen mit den Händen vorne weg quasi sich durch Gänge schleichen und so oder durch Gänge gehen, orientierungslos, so auf der Suche nach Essen, nach Bedürfnisbefriedigung und so weiter und so fort. Bin mir sicher, dass es da auch literaturgeschichtlich irgendwas gibt, was in diese Richtung geht. Da fehlt so ein bisschen das Wissen vielleicht, mir zumindest, um da vielleicht tiefer reinzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ab so einem Punkt eine Leseanleitung ist, wie man diesen Roman generell lesen muss. Als eine Zusammensetzung von verschiedenen Ideen, Einflüssen, die auf José Saramago eingeflossen sind, aus der er dann in Rekombination dieses Werk hier geschaffen hat. Das war so die Lesung, die ich hier drin
hatte. Ich hatte noch überlegt, wofür stehen denn diese Gemälde? So, also irgendeine Bedeutung haben die ja. Ich meine jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht jetzt in irgendeine kunstkritische Auseinandersetzung über jedes einzelne Gemälde gehen, aber wofür steht denn das jetzt? Ja, also gut, das Abendmahl, das steht für Religion und Glaube oder sowas. Die Madonna mit dem Kind oder die Frau mit dem Kind ist vielleicht sowas wie für Wärme, Liebe, Nähe, Familie. Was haben wir noch? Diese Venus ist ja irgendwie so eine Verbildlichung von Schönheit, ja. Ästhetik. Mhm. Dann haben wir diese ganzen hier den Heuwagen und diese Krähen und so Rahmen. Das ist vielleicht einfach so eine Naturverbundenheit, mhm. der unser Platz in der Welt. Und dann haben wir die Schlacht und die Toten, genau. und so weiter. Und das ist im Grunde sowas wie Krieg, Auseinandersetzung, Angst. Vielleicht ist das wie so eine Art Schnelldurchlauf oder Abriss über das, was uns als Menschen ausmacht. Weißt du, so das irgendwie haben wir von allem was und jedem ist irgendwas Unterschiedliches wichtig und alles ist irgendwie Teil des Lebens, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ob wir es haben oder nicht. Aber irgendwie sind das wir. Und vielleicht ist das so eine Essenz, als letzter, das hat der Mann gesehen, als letzte Essenz hat er sich daran erinnert, dieses Gemälde, was es nicht gibt, das sind wir als Menschen. Und letztendlich tröpfelt das alles durch die Angst zur Angst, die uns dann blind werden lässt. Und dann stellt auch diese junge Frau die Frage, wie viele Blinde braucht es denn, um damit alle, damit Blindheit stattfindet oder so, warte, ich habe es mal kurz aufgeschrieben, wie viele Blinde sind notwendig, um Blindheit hervorzurufen, und letztendlich bin ich dazu gekommen zur Frage, na gut, wenn es Angst ist, Angst vor was? Um was geht's denn jetzt hier eigentlich? Weil die Angst muss ja vorher da gewesen sein und diese Frage mit wie viele Blinde sind notwendig, um Blindheit, also das Weiße, ne? Also wie viel Angst ist notwendig, damit das eine andere Form annimmt. Und ich lese das irgendwie so, als hätte die Angst der Menschen eine sowas wie eine Art kritische Masse erreicht. Und dann gibt es wie so ein Wechsel, wie Aggregatzustandswechsel. Ja, so wenn du Wasser ganz doll zusammen oder ganz doll zusammendrückst, dann wird irgendwann Plasma draus oder irgendeine Nummer, weißt du? Und vielleicht ist hier die Angst einfach so präsent schon da, dass die eine andere Form angenommen hat, weil es einfach so ist. Ja, wie man kennt das manchmal. Gerade irgendwie so aus Witcher und ich glaube, das war auch bei Ghostbusters oder so, dass das Leid von irgendwelchen Leuten so groß ist, dass sich daraus Gespenster, Poltergeister oder irgend so ein Kram, also diese Form kennen wir und vielleicht ist es hier so in der Form, dass einfach diese Angst in der Welt, was auch immer, das wissen wir nicht, so groß und so stark geworden ist, dass sie sich jetzt quasi manifestiert.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich gerade, während du das erzählt hast, gefragt, ob nicht in all diesen Gemälden bis zu einem gewissen Punkt auch schon Angst drinsteckt. Genauso wie eigentlich in all unseren alltäglichen Lebenserfahrungen, wenn man so will. Ne? Das erklärt jetzt nicht, warum jetzt hier ausgerechnet diese Pandemie ausgebrochen ist. Aber ich finde diese Allgegenwärtigkeit von Angst schon irgendwie interessant. Also bei zwei Sachen ist es total klar. Das ist die Schlacht, die Toten und die Verwundeten, Angst vor Krieg, Zerstörung und so weiter. Ne? Die Angst vor das ängstliche Pferd sozusagen. Ne? Es ist auch klar, dann wenn gerade wenn man das in Verbindung mit dem Krieg bringt. Aber ich frage mich, ob nicht zum Beispiel auch die Raben auf einem Kornfeld, wenn man das zusammendenkt, ob nicht Raben, es sind ja auch so ein Symbol irgendwie für Verderbnis irgendwie, für das Böse, für den Tod irgendwie, dass da nicht irgendwie die Verschandelung sozusagen einer idyllischen Weizenlandschaft sozusagen drinsteckt in einer gewissen Weise. Der Hund, der versinkt, ist natürlich auch, da ist es auch ganz klar, genauso wie beim Krieg, ne? Also die Angst davor zu verschwinden, zu sterben, nicht atmen zu können und so weiter. Und auch bei der Frau mit dem Kind auf den Schoß, das ist ja erstmal ein relativ idyllisches Bild, aber da steckt ja auch irgendwo die Angst vor Verlust drin, also die sozusagen der Wille, etwas festzuhalten, was man verlieren könnte, was jetzt in diesem Augenblick schön ist sozusagen, dass ein Kind irgendwie irgendwann rauswächst oder dass man irgendwie Angst davor hat, dass das verloren geht und so weiter und so fort. Die 13 Männer, die aßen, dieser christliche Bezug hat natürlich auch was mit der Angst vor der Hölle zu tun, deswegen verhält man sich fromm, wenn man so will. Ne? Bei der nackten Frau mit dem blonden Haar, der Muschel, also bei der Geburt der Venus, tue ich mich gerade so ein bisschen schwer, aber vielleicht findet man da auch irgendwas.
Also, ich gehe jetzt mal noch eine Metaebene höher. Ja? Du hast ja jetzt beschrieben, dass man im Grunde in alles Angst reinlesen kann oder aus allem irgendwie vor etwas Angst haben kann oder vor dem Verlust Angst haben kann. Ja? Also irgendwie kann man alles darauf münzen.
Genau.
Die Venus könnte mal sagen, ich habe jetzt Angst, meine Schönheit zu verlieren oder was weiß ich, hässlich zu sein oder irgend so ein Kram.
Genau, also die Schönheit, die wir im Leben haben, dass die vergeht auf eine gewisse Art und Weise.
Okay, gut. Mein Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist, vielleicht geht es ja nicht darum, vor was wir genau Angst haben, wir im Sinne von die Menschen dort im Buch, sondern vielleicht geht es darum, dass die Angst zu sehr im Fokus ist. Man konzentriert sich nicht mehr auf das Gute. Man sieht nicht mehr das, was eigentlich da ist und hat vielleicht keinen wohlgemeinenden Blick, wie wir das jetzt gerade gemacht haben mit, wir nehmen an, es gibt einen guten Grund hinter jedem Verhalten, sondern alles ist mit Angst besetzt. Angst vor Verlust oder Angst vor den anderen, Angst vor Gefahr, Angst, meinen Job zu verlieren, Angst, dass mein Auto geklaut wird, Angst, dass meine Frau mich verlässt, Angst, dass ich mein Leben so nicht leben kann, wie ich das gerne möchte, die junge Frau mit den Dings, die Angst vor Verlust des Augenlichts, der Alte mit der Augenklappe und dem grauen Star, ja, also das ist jetzt wahllos Beispiel, wir wissen noch nicht, wofür der, also es geht mehr um darum, dass die Angst zu sehr eine Präsenz hat, mit der die Leute einfach leben. Die leben grundsätzlich mit so einer Grundangst und nehmen das hin. So. Der Punkt ist, das war jetzt zu viel. Jetzt war es zu viel dafür. Jetzt ist gut. Jetzt machen wir die, was weiß ich, höheren Mächte des Universums oder sowas. Jetzt machen wir euch mal richtig Angst und gucken mal, was passiert. Oder es ist wie so eine Art Naturgesetz, dass wenn, ich habe es eben erklärt, muss ich nochmal machen.
Absolut, ja. Und genau, also dass es da irgendwo einen Auslöser gegeben haben muss vielleicht oder dass es einfach zu viel geworden ist, wie du gerade gesagt hast. Und gleichzeitig sorgt ja gerade die Erblindungswelle, die dadurch, oder die Bäche, die dadurch in Gang geworfen wurden, dafür, dass sich das nochmal potenziert. Ne?
Absolut.
Also diese ganzen Ängste, die mit Erblindung einhergehen und dann aber hier auch noch die Sachen, die wir speziell nochmal in dieser Anstalt hier haben, ne? Also die Angst vor Enge, die Angst davor, dass zu viele Menschen reinkommen sozusagen, die Angst davor, mich nicht mehr bewegen zu können, die Angst vor, mich nicht mehr ernähren zu können sozusagen, die Angst vor Krankheit und so weiter. Ne?
Und das, obwohl wir keinen Auslöser haben für diese Krankheit, ja, sind die Ängste, die jetzt da sind, wesentlich greifbarer und wahrhaftiger als, sagen wir, eine Angst, in einem Jahr keinen Job mehr zu haben oder so. Jetzt, das ist Angst, Freunde. So fühlt sich das an. Angst, nichts mehr zu essen zu bekommen, Angst, nicht mehr sehen zu können, nicht überleben zu können. Du weißt, was ich meine.
Absolut, ja. Und genauso wie ja im realen Leben auch, besteht ja auch in jedem Kunstwerk sozusagen, in jedem Roman, in jedem Gemälde, stecken ja irgendwie so gewisse Assoziationen drin, die wie ich sie gerade beschrieben habe, wo ja auch man Angst reininterpretieren kann. Und genauso ist das ja auch bei literarischen Werken, nämlich auch genau bei den genannten Beispielen, aus denen sich ja meiner Meinung nach zumindest, also mit diesem sehr oberflächlichen Blick sozusagen, die Stadt der Blinden zusammensetzt, ne? Also die Pest bei Franz Kafka ist der Prozess, dieser Konflikt, nicht zu einem Ziel zu kommen, sich ständig im Kreis zu drehen, irgendwie, dass man gefressen wird von der Apparatur des Beamtentums und so weiter und so fort, ne? Natürlich die Angst, sowas zu erleben wie den Holocaust auch und sowas, ne? Das spielt ja hier auch überall eine Rolle. Und daher ist Angst etwas, was uns im tatsächlichen Leben, in der realen Welt entgegenkommt, aber uns auch ständig irgendwie medial in irgendeiner Form zurückgespielt wird. Und das könnte dann im Endeffekt ja auch zu einer Potenzierung dessen getroffen, gekommen oder dazu führen sozusagen. Ja, genau. Ne? Und damit ja auch gleich wiederum der Punkt, all diese Angst, die sozusagen hier sich in diesem Roman dann auch sammelt, ist ja auch etwas, was auf uns wieder zurückgeworfen wird. Ne? Genauso wie wir jetzt hier währenddessen lesen, dass es um Erblindete geht, die in diese schreckliche Situation in der Anstalt dann kommen, genauso haben wir ja auch irgendwie Angst vor sowas wie Erblindung, vor Enge und so weiter, davor, dass wir uns nicht mehr waschen können und so, dass wir nicht mehr essen können und so weiter. Das wird ja auf uns zurückgespielt und potenziert sich ja dann auch bei uns in einer gewissen Form irgendwie. Nicht im Sinne von, dass wir krank werden, weil irgend so eine übernatürliche Macht uns Blindheit aufzwängt, aber dass all diese Aspekte, die damit einhergehen, irgendwie uns auch dann doch im wahren Leben irgendwie treffen könnten. So, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja. Spüren wir die Angst und lassen das zu? Oder ein simuliertes Gefühl der Angst, während wir es lesen? Und wenn wir es nicht lesen, ist auch okay, dann kann ich einfach ganz normal meinen Weg gehen. Oder ich lebe mein Leben in Angst.
Genau. Auch was ich auch noch ganz kurz sagen will, dass die Angst auch vor der eigenen Entfremdung, vor dem eigenen Tier im Inneren irgendwie, ne, dass man jegliche Zivilisation irgendwie ablegt und so, das will ich auch noch mal kurz ergänzen, weil das hier ein wichtiger Punkt war in unserer
Absolut.
Besprechung.
Ja. Und meine letzte Frage, damit bin ich durch für heute, ist denn jetzt, wenn wir das als Schlussfolgerung daraus sehen, was unterscheidet denn nun die Frau des Arztes von all den anderen, weil die ja noch sehen kann? Denn wir haben ja erlebt, als die Blinden zu den Infizierten rein sind, die natürlich, sind die gleich erblindet, im Grunde sofort. Aber die Frau hockt da jetzt seit einer Woche drinne und erblindet nicht. Warum nicht?
Ja, ich habe da keine gute Antwort drauf, muss
Gut.
ich ganz ehrlich sagen.
Wir müssen das jetzt auch nicht beantworten.
Ja. Ja.
Wir lassen die jetzt einfach mal offen. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Ja. Ich meine zumindest, was man ja sagen kann, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, warum sie nicht erblindet, ne? Aber zumindest ist ja das auch wiederum ein wichtiger Punkt dahingehend, was wir zu Beginn irgendwann mal dieser Folge gesagt haben, dass ja auch das wiederum einen Interpretationsdruck bei uns hervorruft, weil wir es nicht wissen. Und deswegen können wir uns unendlich viele Gedanken machen. Ne? Wir können sagen, okay, es wurde ja auch zum Beispiel mal mit der Frau, die die Brille hat, wurde mal gesagt, sie ist sich sehr, sehr sicher, dass sie erblindet ist, weil sie sich nicht christlich verhalten hat irgendwie, weil sie was Böses getan hat. Man kann da rein interpretieren, vielleicht ist die Frau des Arztes einfach so eine reine Seele sozusagen, so ein Übermensch dahingehend, dass das gar nicht sein kann, dass sie erblindet, dass sie vielleicht irgendwie...
Das wissen wir nicht.
Ja genau, das ist ja gerade der Punkt, das wissen wir ja nicht. Und das fördert den Interpretationsdruck dabei.
Ich
ja.
habe einen Vorschlag. Wir lassen die Frage jetzt einfach mal unbeantwortet. Wir basteln da uns jetzt nichts zurecht. Was unterscheidet die Frau des Arztes von den anderen? Und ich würde sagen, die Frage nehmen wir mal mit und gucken mal, ob sich das in den nächsten Seiten klärt.
Machen wir so, ja.
Okay. Also, das war eine volle Folge mit sehr viel Interpretationen und Gedankenketten. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, vielen Dank dafür. Und was lesen wir denn als nächstes?
Wir lesen als nächstes die Seiten 163 bis 196.
Alles klar. Dann euch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Lesen oder Warten und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.